I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Suspiria von Dario Argento aus dem Jahr 1977. Wir schauen die Blu-ray. Ja, und Markus hat sich den Film ausgesucht. Hallo Markus.
Hallo Martin.
Ja, Markus, ne? Ja. Unsere Hörer kennen das ja schon. Wir sprechen am Anfang immer darüber, warum wir uns diesen Film ausgesucht haben. Du hast den dir gewünscht für heute. Ja. Und sag doch mal, warum wir ihn heute schauen.
Ja, also ist ja für uns der zweite Argento. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit mal Opera uns angesehen. Vielleicht erinnerst du dich noch, da habe ich noch so gesagt, das ist von den guten Filmen von Argento der zugänglichste, der so die klassischste Narration hat. Jetzt habe ich mir eben einen anderen Film von Argento ausgesucht, nämlich Suspiria, der für viele als das Meisterwerk von Argento gilt und tatsächlich auch finanziell bis heute der erfolgreichste Film von ihm ist. Gleichzeitig habe ich mir auch was überlegt für das Sommer-Double-Feature wieder und da kam es dann auch zu Pass, dass Luca Guadagnino, ich glaube 2018, ein Remake dieses Films gedreht hat. Und ich dachte mir, es lohnt sich jetzt mal, wenn wir die beiden Filme dann nacheinander in den zwei Monaten besprechen.
Ja.
Und dass wir mit dem Argento-Film anfangen, liegt einmal daran, dass er natürlich der ältere ist. Und auch daran, dass er mir persönlich ein bisschen besser gefällt. Und wir sowieso schon über Argento gesprochen hatten. Ich gehe mal davon aus, du hast den Film vorher noch nicht gesehen gehabt.
Nee, genau, tatsächlich nicht.
Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch vorweg irgendwas sagen möchtest.
Nee, vielleicht nur, dass wir die Blu-ray schauen und auch in dieser Blu-ray natürlich auch eine aufgearbeitete Version zu sehen ist.
Ich glaube, das war 40 Jahre, 40. Jubiläum Restoration Gedöns.
Genau, richtig. Also die haben sich da richtig viel Mühe gegeben. Also ich finde, das sieht man auch. Das heißt, die Blu-ray lohnt sich da wirklich, sich anzuschauen. Und deswegen schauen wir sie auch heute. Und als Audio, ja, da hören wir die deutsche Spur. Aber das kann natürlich jeder sich selbst aussuchen. Wir haben eine Laufzeit von 1 Stunde 40 Minuten und 38 Sekunden. Und wenn du magst, Markus, kannst du einzählen. Wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden. Und auf los würden wir einfach abspielen.
3, 2, 1. Los. Ja, und wir fangen mit so einer, mit so einem Infotext an, der für diese 40 Jahre Fassung noch davor geklatscht wurde. Kennt man ja inzwischen doch auch aus vielen dieser restaurierten Fassungen.
Ja, genau, richtig. Also hier wird nochmal erklärt, dass es auf 35 mm negativ gedreht wurde und so ein bisschen dieser Prozess. Ja. Wird erklärt.
Also ich meine, über das Technische reden wir nachher auch nochmal im Verlauf dieses Films. Da gibt es tatsächlich ein paar interessante Sachen zu sagen.
Ja.
Aber das kommt dann später. Das ist ganz schön. Aber gut, ja gut, das muss so lang laufen, dass man den Text auch tatsächlich...
Ja, richtig, kann. Das haben sie extra so gemacht. Und vielleicht auch, wer die Blu-ray einlegt, der wird ja auch von Dario Argento sogar auch begrüßt, ne?
Ja, genau.
Der sich da kurz zu Wort meldet und sich freut, dass man den Film guckt.
Ja. Argento hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 8 Jahre schon Filme gedreht. Ne, hat dann wirklich sein Meisterwerk gedreht mit, muss ich gerade selber überlegen, ich glaube 35 oder so. Oder 37. Ich glaube 40
okay,
oder 42. Yeah. Und ja, ist ja bis in die heutige Zeit. Ne? Also der letzte Spielfilm von ihm ist von 2022, glaube ich.
Okay.
Ne, mit über 80 noch.
Und ist es richtig, dass Suspiria ja auch als Trilogie ein bisschen angelegt war oder zumindest es so eine Art Fortsetzung
gab? Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob wir sagen können, dass der als Trilogie angelegt war. Es gibt so eine lockere Trilogie
über
die drei Mütter. Ja, und das ist eben die Marta Suspiria. Aber ob das jetzt wirklich von Anfang an so intendiert war, da bin ich.
Okay, also sind wahrscheinlich dann doch für sich stehende Filme immer gewesen.
Ja, Suspiria schon gleich mit dem interessanten Goblin-Soundtrack. Und jetzt mit dieser etwas märchenhaften Musik,
ja,
träumerischen Musik, aber das passt auch sehr gut.
Ja.
Und jetzt haben wir diesen etwas Udo Kier, ne? Auch in einer frühen Rolle. Ja, jetzt haben wir diesen Erklärbär über den Credits, was ja so ein bisschen komisch wirkt auch, ne? Wenn man ehrlich ist, das sowas will man eher in einem Trailer erwarten, so ein das, was da gerade vorgelesen wird.
Genau, vor allem, weil wir auch bisher ja nur die Schrift haben mit den Schauspielernamen und so auf schwarz. Ja. Also weiße Schrift auf schwarzem Grund.
Genau.
Die Musik und genau, diesen Erzähltext.
Ja, und der auch das einzige Mal, dass wir überhaupt einen Erzähler haben. Ne? Der
kommt das ist auch wieder seltsam. Das wirkt immer dann so ein bisschen wie, wir haben was vergessen, damit man es versteht.
Ja, haben wir auch irgendwie, wenn du dich erinnerst, bei Opera gab es das ganz am Ende.
Stimmt, so,
ja. Jetzt landet Jessica Harper alias Susie Bennion am Flughafen von, das ist ja schon die erste Frage, der Film spielt ja eigentlich in Freiburg.
Genau.
Aber das Freiburg, was da gezeigt wird, gibt es natürlich in der Form nicht.
Ja.
Und jetzt haben wir auch schon mal eine sehr schöne Szene, wo das so unheimlich wirkt, ne? Sie kommt, also noch ist sie quasi in diesem Bereich des Flughafens, könnte quasi noch umdrehen.
Und auch die Musik, wie die im Schnitt dann verschwindet.
Genau.
Ne?
Und jetzt auch irgendwie schon eigentlich großartig, nur ein bisschen durch die Kameraeinstellungen und durch die Musik und durch ihren Ausdruck. Einmal hat jetzt allein schon diese automatische Tür schon irgendwie bedrohlich gewirkt.
Genau, auch weil wir von der Tür dieses Detail gesehen haben, wie diese Bolzen oder Stifte da so geschoben sind. Da fragt man sich auch, warum hat er das gemacht? Aber man merkt natürlich diese Wirkung. Ne?
Ja.
Ja, es schüttet jetzt, ne, im Strömen.
Ja. Und ja, die Musik ist einfach großartig und ich habe es ja schon mal, bei Opera habe ich es ja auch schon gesagt, ne, das sind audiovisuelle Räusche teilweise, die die Argento da macht. Und ich meine, der Soundtrack hier in dem Film, der ist ja fast nicht, der ist ja fast eigentlich mit einer der Hauptfiguren. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viele Szenen es gibt, wo du nicht irgendwie so eine Melodie drunter hast. So, und irgendwo hier soll man Argento selbst auch sehen in der Reflexion.
Ah, okay.
Aber habe ich bisher nie entdecken können.
Das ist sie da oben, ne? Im Rückspiegel.
Ja, das war sie. Nee, der soll irgendwo in einem Fenster zu sehen sein
als Reflexion. Ja.
Und Argento später hat dann selber gesagt, ja, das war auch beabsichtigt.
Also, das kann er ja wirklich selbstbewusst behaupten, weil wir haben ja später auch noch sehr viele so Spiegelungen und so, die ja auch eine Rolle spielen.
Ja, und es fing eigentlich schon im Flughafen an, aber hier geht's halt noch weiter. Was wir einfach, auch das hier, ne, das spielt ja später gar keine Rolle, aber es macht uns halt an, auch jetzt hier, ne, diese Disco-Beleuchtung,
möchte man
ja schon fast sagen, da im Taxi,
die
ja überhaupt nicht irgendwie realistisch an irgendwas da angelehnt sein kann. Mhm. Jetzt sehen wir hier den Regen, der natürlich durch das rote Licht teilweise auch schon wie Blut vielleicht wirkt, das da spritzt.
Mhm.
Wir sehen fast nichts von der Straße. Er ist ja jetzt in den Tunnel gefahren scheinbar, wo es weiter regnet.
Mhm.
Auch schön, dass er sie nur anguckt, alle. Ja. Ne, also total seltsam. Aber jetzt schon wissen wir überhaupt nicht, wo wir sind. Wir haben diese Close-Ups. Mhm. So, und jetzt haben wir nämlich ein sehr schöne Szene. Wir haben das ja später gleich nochmal mit dem Mädchen, was da lang rennt, die mich automatisch an ein René Magritte-Gemälde erinnert hat, nämlich die Blanco-Vollmacht. Ja, kann man ja mal googeln, wer es nicht kennt. Und ich glaube auch, dass das vielleicht nicht unbedingt zwingend Zufall war. Das Gemälde gab es auf jeden Fall schon. Jetzt sehen wir da jemanden im Schatten.
Ja.
Wo man ja auch fragen kann, ist das jetzt beabsichtigt gewesen? Oder
richtig, das hat Zufall? So ein bisschen was, es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Fehler, ne? Und dann denkt man sich so, nee.
Oder ist das doch jemand, oder ist das doch schon Helena Marcos, die da ihr nächstes Opfer schaut?
Richtig, so, das jetzt hatte was von einem Haken, ne?
Ja. Wir landen an der Ballettakademie, die übrigens kein reines Set ist. Das Gebäude ist einem echten Gebäude in Freiburg nachempfunden, dem Walfischhaus.
Ah, okay. Ja, die Tanzakademie.
Ja, sie steigt aus. So, und jetzt haben wir schon gleich die dramatische Situation. So, und jetzt haben wir so ein ganz klassisches Giallo-Element, nämlich, dass das Rätsels Lösung uns eigentlich schon und dem Protagonisten ziemlich am Anfang präsentiert wird. Mhm. Aber sowohl uns als auch Susie fehlt zum jetzigen Zeitpunkt das Wissen und der Kontext, um das zu verstehen.
Ja, also ich muss auch sagen, dass ich es beim ersten Mal natürlich nicht gecheckt habe. Nee. Da hab ich, kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass sie da die blaue Iris schon erwähnt hatte, ne?
Ja, das ist das Ding, ne? Also ein guter Giallo ist natürlich auch darauf ausgelegt, dass du das gar nicht bemerken kannst, dass das eigentlich schon das Rätsels Lösung ist. Mhm. Also ich würde sogar fast sagen, das ist sogar fast schon relativ wenig ausgearbeitet für so ein Giallo-Motiv.
Ja, es ist ja auch nur ein Teil, um die Lösung voranzubringen.
Aber es ist halt, und jetzt haben wir wieder den harten Goblin-Soundtrack, das ist eigentlich das ist auch irgendwie ganz komisch, man weiß auch gar nicht genau, fährt sie jetzt da die Straße mit entlang, überholen die sie, wo kommt eigentlich diese ganze Beleuchtung her?
Ja.
Wieso ist sie eigentlich im blauen Taxi?
Richtig, und vor allem auch.
Und das ist ein super
Shot. Das ist ein richtig guter Shot. Ich muss nämlich auch sagen, aus dieser Pfütze raus nach oben, ich bin auch das erste Mal drauf reingefallen, sag ich mal. Es hat bei mir astrein funktioniert.
Ja, auch dieses Gebäude ist ja absolut irre. Ne? Also, dieses, das sich ja dann später auch, haben wir ja auch diese Escher-Anleihen, ne? Marcus Cornelius Escher, das haben wir ja später in dem Zimmer.
Ich finde, hier hat das so ein bisschen was Wes Anderson-mäßig, ne? Boah, so von durchaus. Diesem
ja, und,
Aufbau des Gebäudes.
Auch dieser Fahrstuhl, diese Anzeige, wo die, ne, mit dieses Dreieck, wo die Etagenanzeige war. Mhm. Und man hat richtig das Gefühl, in den Szenen, wo sie jetzt die Musik rausnehmen, da kommt man richtig zur Ruhe, finde ich, ne? Weil du bist irgendwie immer on edge, wenn die Musik läuft, finde ich. Mhm. Ja, jetzt erfahren wir, dass da irgendwas schon scheinbar nicht so ganz koscher läuft. Mhm. Und ja, gleich sehen wir auch nochmal diese Escher-Symbole. Da, das sind so klassische Escher-Bilder, ne? Diese Fische, die in die Vögel übergehen und dann wieder zurück.
Okay, ja.
Das sind so berühmte Escher-Bilder.
Das Fenster geht auf, die Tür geht auch auf.
Ja. Einer der wenigen so klassischen Jumpscares eigentlich fast, ne? Die der Film hat.
Ja.
Ja, und Escher ist auch so ein gutes Stichwort eigentlich für eines so dieser Hauptmotive des Films, nämlich, dass man den Augen nicht trauen soll, sondern mehr seinen Ohren. Mhm. Und das haben wir ja an mehreren Stellen. Wir haben diese vollkommen irren Situationen mit dem Licht und den Farben, die absolut unnatürlich sind. Wir haben eben der Hinweis, den wir kriegen, ist ja ein akustischer mit der blauen Iris.
Ne? Ja, richtig. Wir zählen die Schritte später ja noch, ne?
Genau, die wir auch gehört haben.
Ja.
Ne? Gleichzeitig haben wir dann ja auch noch den Blinden, ne? Der ja auch dann irgendwie, der blinde Pianist auch noch, ne?
Daniel.
Also das sind ja alles so Elemente, die damit einzahlen. Also das finde ich ein interessantes Thema, was natürlich auch nicht so konkret durch den Film durchgezogen wird in einem Satz, was natürlich so mit das Problem in Anführungsstrichen bei Argento ist, das habe ich ja glaube ich auch bei Opera gesagt, ne? Die Drehbücher sind natürlich nicht die besten. Auch das hier ist keine stringent erzählte Story, in dem Sinne, da gibt es natürlich auch Lücken. Aber Argento hat halt großartig Farbe, Licht, Raumkonstruktion Und er hat halt brillante Setpieces, der Film ja auch. Ne? Also der Mord ist ja genial, gleich den wir sehen in vielen, ne? Wie das
ja, am Ende. Also ich,
wie die Ausführung am
Ende. Genau, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass 1977 dieser Film auch nochmal anders Eindruck gemacht hat, als wie wenn wir das heute sozusagen gucken.
Und ich glaube, es ist auch ein Riesenunterschied, ob du den im Kino siehst.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Allein mit der, mit der Klangkulisse.
Ja.
Das musste ich im Kino ja nochmal ganz anders umhauen.
Das stimmt. Wobei ich auch wirklich sagen muss, dass mir diese Restauration sehr, sehr gut gefällt. Also die Blu-ray ist unglaublich brillant. Und ich muss sagen, ich habe das Remake von 2018 auf DVD auch schon gesehen. Und wenn ich das sozusagen schon mal vorwegnehmen darf,
ja.
Vielleicht sprechen wir da eh nochmal ja später drüber oder auch bei dem zweiten Teil, bei dem zweiten Film dann, dass ich visuell diese Version tatsächlich auch durchaus deutlich besser finde.
Ja.
Und tatsächlich auch sagen würde, der sieht neuer aus, der von 1977, okay, ja, als der von 2018.
Ja, ja, der ist natürlich, ja.
Aber natürlich kann das auch an einem Unterschied Blu-ray-DVD mitliegen. Ne? Das könnte gut, auch klar, eine Rolle spielen.
Jetzt haben wir diese Szene, ne, wie sie da durch die Glasscheibe gedrückt wird, was ja unheimlich brutal sein muss und schmerzhaft.
Ja.
So, und jetzt ist natürlich auch so eine Sache, ne? Wo sind die jetzt eigentlich genau? Wie ist sie jetzt da hingekommen?
Mhm.
Ist das irgendwie das Vordach oder ist das irgendwie so ein, aber gleich, und was sind das für Gitter und wieso landet die da jetzt in diesem Mittelgang auf dem Fenster zum Atrium? Also das ist
ja
alles.
Ja, okay, ja, ja, ich verstehe. Ja.
Aber darum geht's halt nicht, ne?
Es geht ja, das würde ich auch sagen. Ja, ja. Ja.
Es geht darum, wie toll dieses rote, dieser Kirschsaft aussieht. Es geht um, allein das sieht ja großartig aus mit den Farben, ne? Wir wissen ja auch nicht mal genau, wer das eigentlich ist, der da, ne? Das ist ja, das hat ja schon fast Werwolfartiges.
Genau,
diese,
ja.
Diese langen Arme, diese Klauen, die behaarten Klauen. Ja, wir sehen jetzt schon, dass sie auf, auch dieses Treppenhaus ist auch großartig, wie sich das
im
rechten Winkel absetzt voneinander.
Das stimmt. Was mich, die Bilder und auch hier so ein Effekt, dass man jetzt hier das offene Herz sieht, ne?
Ja, und dann da auch noch in Nahaufnahme reingestochen wird, ist ja auch nochmal da. Auch der genau. Boden sieht auch toll aus. Auch das sieht brillant aus, ne?
Was mir tatsächlich nicht wirklich gut gefällt, ist tatsächlich der Schnitt. Aha. Aber ich vermute mal, dass das einfach mit der Zeit, zum Beispiel hier, jetzt sehen wir da noch das, dieses Kabel baumeln. Und jetzt hängt sie da so. Also, ich kann mir vorstellen, dass das einfach mit an der Zeit liegt. Dass das anders geschnitten ist oder so ein bisschen hölzern wirkt. Aha. Also, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, da können wir vielleicht auch gerade über das Technische reden.
Mhm.
Oder das haben wir ja am Anfang auch gelesen. Das ist auf diesem Eastman Kodak Color Film gedreht worden. Ja. Das ist etwas gewesen, was es, jetzt sehen wir auch die Mitbewohnerin hier, die ist auch ganz schön übel zugerichtet.
Richtig, worden, sogar mit so einer Stück, ja genau, einmal quer durchs Gesicht durch und diese Metallteile, die auch in ihr drin stecken.
Und der war, jetzt haben wir den blinden Pianisten, der übrigens so ein bisschen optisch, muss ich gestehen, mich an Argento erinnert. Und ich habe auch mal irgendwo so ein Review gelesen, wo geschrieben wird, ja, Argento ist so klug, er engagiert sogar einen Schauspieler für den Regisseur-Cameo.
Ah, okay, ja. Sehr gut.
Auf jeden Fall, dieser Eastman Kodak Color Film, der war damals eigentlich schon nicht nur aus der Mode, der war eigentlich, den gab es eigentlich gar nicht mehr. Die haben tatsächlich noch alles zusammengekratzt, was sie zusammengekratzt können. Das waren, glaube ich, noch 1000 Meter Film, die hatten.
Ja.
Das fügt natürlich auch einen gewissen Druck auf die Dreharbeiten. Und die haben quasi noch so die letzte Kopiermaschine für das Ding, womit sie die dann zusammen, das ist ja irgendwie auf drei verschiedenen Lagen wird dieser Film dann gedreht. Rot.
Also mit den Farbauszügen.
Rot, genau, ne? Rot, Gelb, Blau, ne? Mit den, damit, und die werden dann übereinander gelegt und dadurch werden halt diese Primärfarben so krass, ne? Wie wir hier auch sehen, das Blau. Wo siehst du so ein Blau sonst?
Schon, also das stimmt,
vor allen Dingen in der vordigital bearbeitenden
Zeit. Richtig, also ne? Das könnte vielleicht wirklich auch die Erklärung sein, warum auch bei mir dieser Eindruck da ist, dass dieser Film irgendwie von der Wirkung her fast neuer wirkt als das Remake. Ne? Weil gerade diese Brillanz der Farben und auch der Kontrast in zwischen den Farben und hell und dunkel, der ist ja wirklich sehr, sehr stark. Das ist eine schöne Erklärung, ja.
Ja, das kommt tatsächlich durch diesen Film, den tatsächlich Argento da noch irgendwie zusammengekratzt hat, die letzte Kopiermaschine dafür gefunden hat und das dann zusammengedreht hat, ja. Ja, wir haben die beiden Grand Dames des Films, Joan Bennett und Alida Valli. Joan Bennett war im alten Hollywood durchaus eine bekannte Schauspielerin, war auch mit Fritz Lang verheiratet. Alida Valli ist natürlich besonders bekannt auch durch den dritten Mann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt sehr viele Leute, die haben bei Alida Valli, also Miss Tanner, die Assoziation mit einer Gefängnis- oder KZ-Aufseherin.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die meinen, dass Argento in dem Film im Prinzip Figuren aus völlig verschiedenen Epochen zusammenfügt.
Auch interessant, ja.
Also wir haben hier quasi diese, wenn wir so wollen, diese KZ-Aufseherin. Wir haben hier diesen Jungen, der auch irgendwie so aus dem frühen 20. Jahrhundert zu sein scheint. Wir haben Susie, die Amerikanerin aus den 70ern. Dann haben wir, Joan Bennett hat auch was von so einer Grande Dame eher aus den 20ern. Also ganz, ganz verrückte Figurenkonstellationen eigentlich.
Ja, ich würde auch sagen, dass jetzt innerhalb dieser Tanzakademie ein bisschen mehr Zeitlosigkeit herrscht, ne? Also, als wir aus dem Flughafen raus sind und mit dem Taxi gefahren sind, so, da haben wir ja schon so, da können wir so ungefähr verstehen, in welcher Zeit wir sind, ne? Aber hier drinne, ich glaube, Telefon haben wir eben gesehen gehabt, ne, im Hintergrund.
Ja, genau, da hat ja eine in so einem schwarzen Kleid auch, im kleinen Schwarzen hat die ja telefoniert.
Genau, ja.
Aber es ist, ja, ja, genau, ne, also man könnte fast sagen, was ja dann auch später so sein wird, wie wir sehen, dass so ein bisschen die Naturgesetze hier drin aufgehoben sind. Ich meine, wir wissen ja später auch, dass hier auch übernatürliche Dinge vor sich gehen. Aber ja, das, ne, das gibt hier schon so einen ersten Eindruck, was auf so ganz symbolischen Ebenen oder auf ganz subliminalen Ebenen eigentlich präsentiert wird. Wir haben auch hier diesen Divan da mit diesem chinesischen Drachenmotiv, der auch irgendwie überhaupt nicht reinpasst. Wir wissen, diese Wände sehen aus, als ob sie so ein bisschen mit Samt
überzogen sind.
Ne? Ja, die haben so das Gefühl, als ob man sich da rankuscheln kann, schon fast.
Ja. Ne? Also, Das Set ist natürlich Wahnsinn, ne? Also großartig Wahnsinn. Wohlfühlen würde ich mich aber in dem Gebäude nicht.
Ja, jetzt haben wir den rumänischen Butler. Das ist jetzt auch so eine Szene, ne? So ein bisschen so Comic Relief mäßig. Ja. Das gibt's halt in den italienischen Filmen aus dieser Zeit immer wieder.
Ja, okay.
Das ist halt so ein italienisches Ding gewesen, dass man da sowas einfügt. Auch diese Fenster, die wir sehen, ne, die sind ja auch so komisch angeschrägt, wenn sie mit der Treppe hochgehen, also ganz ganz absurd. Jetzt sind wir auch in diesem Umkleideraum, der ein bisschen klein wirkt für die Gruppe eigentlich.
Ja, so ein bisschen eingepfercht wirken die da, ne?
Überhaupt wirkt es so ein bisschen komisch, dass dieser Umkleideraum so direkt quasi von der Haupthalle abgeht.
Ja.
Ja. Ja. Da hätte ich ja schon voll Bock drauf, mir irgendwelche von irgendwelchen Leuten da ausgelatschten Schuhe und Trikot anzuziehen.
Ja.
Ja. So. So, und falls du an manchen Stellen das Gefühl hast, die Mädels verhalten sich so ein bisschen komisch, so ein bisschen seltsam.
Ja.
Da muss ich dir jetzt ein Geheimnis erzählen zu diesem Film.
Mhm.
Nämlich hat Argento den Film eigentlich in einem Internat spielen lassen wollen und die Mädchen hatten eigentlich so bis maximal 12 sein sollen.
Vom
Alter her.
Ja, ja.
Aber die Produzenten meinten, das wird nicht, den kriegen wir nicht durch mit der ganzen Gewalt und den Kindern. Das wird nicht funktionieren. Also haben sie die halt so alle Anfang 20 werden lassen. Aber Argento hat halt das Drehbuch nicht wirklich verändert. Und das merkst du halt an manchen Dialogszenen, ne? Wenn wir nachher da irgendwie mit den Namen, die mit S beginnen haben und so. Mhm. Das, und was auch ein schönes Detail ist, was Argento da nämlich auch verändert hat, ist, vielleicht ist es dir aufgefallen, aber die Türen, zumindest zu den Zimmern, mhm, die Klinken, sind alle auf Kopfhöhe.
Mhm. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Und das ist genau da, damit dieser Kindereindruck entsteht, dass sie hochgreifen. Da, das ist so eine Szene, ne? Mhm. Mhm.
Ne? Okay, ja, das wirkt so ein bisschen, albern, oder wie kann man sagen?
Ja, genau, so, hier, so, wie die beiden da sich
angehen jetzt gerade.
Das ist halt, ne, das funktioniert eher mit zwei Zwölfjährigen
als
mit zwei
Zwanzigjährigen. Ja, verstehe schon, ja.
Aber, ne, das kommt halt aus der Zeit.
Ja, ich habe bei den Türklinken, die werden wir ja später dann auch noch sehen, immer nur gedacht, so, das soll so irgendwie diesem Gebäude so eine Unwirklichkeit irgendwie geben, so als ob das Gebäude auch irgendwie gar nicht so für Menschen gemacht ist, ne, oder?
Ja, nee, kommt tatsächlich daher, dass die eigentlich, ne, dass er wollte, dass es so aussieht, dass sie hochgreifen.
Okay, ja.
Und das Zimmer ist auch wieder total abgefahren, diese Tapete, wo man, da muss ich tatsächlich inzwischen, kennst du diese 2D-Restaurants? Die es gibt.
Nee.
Das sind so Restaurants, die sind halt, da sind halt alle Möbel weiß und mit schwarzen Linien.
Ah, ja, okay.
Das sieht halt aus wirklich, als ob du in so einer 2D-Zeichnung bist.
Ach, okay. Und ich hätte jetzt eher gedacht, wie so eine Beklebung von so einem Erlkönig. Weißt du, so, wenn die so neue Autos überführen und die dann, damit man sie nicht erkennt oder fotografieren kann, werden die doch auch mit so einer Folie beklebt.
Ja, okay.
Dann sieht das auch so ein bisschen aus mit dieser Schraffur und diesem. Okay.
Also auf jeden Fall, aber in beiden Fällen ist das auch wieder so ein total unwirkliches Zimmer, wo man, also man hat ja fast gar nicht erkannt, dass da so ein Mini-Flur ist, wo Susi drin stand.
Ne? Also ich muss auch sagen, ich habe in dem Gebäude keine richtige Orientierung. Also
die gibt's auch nicht.
Ich glaube auch, ja.
Es würde mich sogar nicht verwundern, wenn die sich teilweise ändern würde im Laufe des
Films. Okay, ja. Was aber auch dazu passt, zu dem Film.
Ja. Hier, das meine ich jetzt hinter ihr, ne? Das sieht man ja fast gar nicht, dass da
eine Kante ist, ne?
Dass da eine Kante
ist,
genau.
Ja.
Und dass es da irgendwo noch hingeht.
Mhm. Jetzt hat sie schon mal Hexe Tenna gesagt, ne?
Na, wäre jetzt tatsächlich interessant zu wissen, was da im Original im Italienischen gesagt wird, oder ob das jetzt einfach nur ein Zufall war bei der Synchro.
Stimmt. Hier, dieses Telefon wirkte ja auch schon ein bisschen moderner als das unten im Eingangsbereich, ne?
Ja, wobei mir das scheint mir auch eher privat, also sie scheint sowieso eher eine zu sein, die relativ viel bezahlt, weil das Zimmer ist ja deutlich größer, glaube ich, als das von Susi später.
Ja.
So, jetzt haben wir so diese erste Erinnerung.
Ich muss sagen, ich bin bei Jessica Harper mit dem Schauspiel irgendwie manchmal nicht so ganz, also ich verstehe es nicht so ganz. Es ist manchmal so, ich weiß nicht, ob es sozusagen Teil des Films ist oder.
Ja, also was ich tatsächlich nicht so gut finde, ist die Szene, wo sie dann mit diesem Licht geblendet wird.
Wo sie über den Flur schleicht und von dem Messer dann oder was auch immer da.
Ich glaube, sowas ist eine Glasscherbe.
Also irgendwie egal, sowas. Ja, Fall, wo sie da ja genau. Ich glaube, das ist so eine Szene, die mir auch, wo ich denke, so, das wirkt so gespielt und ich verstehe nicht, ob es so sein soll oder ob es einfach nicht gut ist.
Ja.
Ne, das ist manchmal so ein bisschen.
Das ist leider immer die Frage bei
Hatsch. Ja, so das glaube ich. Das glaube ich. Ja.
Aber so brillant manche Sachen sind, so ungewöhnlich sind manche andere, ne?
Ja.
Das ist leider so.
Also, da würde ich auch gerne schon mal vorweg sozusagen sagen, dass ich tatsächlich nicht richtig sagen kann, also wenn wir jetzt mal auch bei diesem Film von 1977 bleiben, dass ich den Film einfach nicht, dass ich darüber nicht sagen kann, was ich von dem halte.
Okay.
Also, es ist total schwierig, weil ich habe oft das Gefühl so, dass ich ihn nicht richtig verstehe. So in seiner ganzen Visualität.
Also ich glaube, man braucht den Film, also man kann den Film auch nicht verstehen in dem Sinne, du musst den fühlen. Das ist das Entscheidende.
Ja, und ich glaube, das kriege ich noch nicht hin. Ne? Also das kriege ich irgendwie einfach noch nicht hin.
Ja. Vielleicht auch noch ganz interessant, es gibt einen Film, den Argento als wirkliche Grundlage oder als Hauptquelle für Inspiration genannt hat. Und als er dann dem, ich sage jetzt bewusst noch nicht, kommt gleich erst, als er dann dem ersten Kameramann gesagt hat, hier, ich will, dass du die Farben so machst wie in dem Film, hat er gesagt, nee, das geht nicht. Kann man nicht, schafft man nicht.
Okay,
ja. Hat er ihn entlassen, hat den nächsten Kameramann geholt und hat ihm
das gleiche gesagt
und hat ihm gesagt, so, ich gebe dir jetzt diesen Film hier, den schaust du dir mal an und dann machst du mir die Farben so, wie die sind. Und dieser Film war Schneewittchen und die sieben Zwerge, und zwar der Disney-Film.
Ja. Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Ja. Also nicht mit den Farben, aber dass dieses Märchenhafte da auch irgendwie eine Rolle spielt.
Also das ist, finde ich, ganz interessant, dass er für die Farben einen Zeichentrickfilm, der ja im Prinzip per Definition viel mehr mit den Farben machen kann. Aber da ist ja schon die Szene von der
Stimmt, daher, das passt ja gut. Ja, wir sind jetzt in diesem, ich glaube, in diesem Flur sind wir zum ersten Mal, ne?
Ja, genau.
Jetzt sehen wir auch diese Türklinken.
Wir wissen überhaupt nicht, was das sein soll, ne? Ein Messer ist es ja nicht wirklich so von der Form her. Also das ist irgendwie.
Und sie poliert das irgendwie so komisch.
Ja, und der Junge, der da hinten steht. Und jetzt greift sie sich schon, jetzt wird sie da geblendet. Wo auch die Frage ist, was passiert hier eigentlich, ne? Wird sie jetzt von den Hexen markiert? Also so, das ist tatsächlich meine Interpretation, dass sie, da haben wir jetzt diese Türklinke auf Kopfhöhe, ne, wo sie sich jetzt zum Glück festhalten kann, aber ne, also das ist tatsächlich meine Interpretation dessen, was hier passiert, dass sie von den Hexen markiert wurde.
Ja.
Als, was weiß ich, nächstes Opfer. So, und da haben wir auch diese Wände, wo dieses Velour drüber gespannt
wird. Ja, die sehen ja wirklich so aus, als würden sie leuchten, ne?
Ja. Aber das ist halt das, selbst da hinten noch, ne? Aber das ist ja das Großartige. Und dieses echt klare Schwarz auch von den Türen dabei. Und ja, das ist halt die Szene, wobei eine Sache finde ich tatsächlich gut an dieser Szene. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie am Ende dieses Flurs spürbar kränker aussieht als am Anfang. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Aber das ist tatsächlich das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das finde ich gut daran. Dass man es wirklich, also ich habe es optisch eigentlich direkt gesehen, dass sie, dass es ihr schlechter geht. Aber ja, das ist halt irgendwie total komisch geactet und geschauspielert. Wir haben die erste richtige Ballettstunde sozusagen. Wir haben auch sehr viele Spiegel jetzt wieder hier, ne? Also, und auch hier so komische Bilder, die aussehen, als ob sie, oder ob das Fenster sind.
Ja,
so bunt, aber für Buntglasfenster sehen die nicht wirklich aus.
Ja.
Aber irgendwie.
Und es sieht ja wirklich so aus, als würde da so ein Innenhof oder irgendwas dahinter sein, ne? Das meinst du auch, ne?
Ja, also auf jeden Fall, dass die dahinter, oder dass da eben eine Hinterbeleuchtung ist, ne?
Ja, oder sowas, ja.
Und jetzt haben wir auch da den Weg in diesen Raum rein. Das ist halt auch nur so bedingt gut geschauspielert, muss man sagen.
Ja, richtig. Und ich weiß halt, und das zum Beispiel verstehe ich dann auch nicht, ob das so diesen Eindruck machen soll, dass es irgendwie unwirklich ist, irgendwie.
Also was also zum einen vermuten ist definitiv, dass Argento, glaube ich, nicht unbedingt der beste Regisseur ist, wenn es darum geht, Regieanweisungen an die Schauspieler zu geben.
Okay, ja.
Also ich glaube, das kann der nicht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht sogar generell eine Sache ist, die in Italien nicht so gemacht wird auch. Und sie als Amerikanerin da vielleicht auch Probleme hatte. Wobei man natürlich sagen muss, sie hält ganz schön gut durch dafür, dass sie ja nicht auf den Zehenspitzen die ganze Zeit steht.
Ja, richtig.
Das muss man auch mal sagen.
Ja.
Und jetzt blutet sie auch noch.
Aus Mund und Nase, ne?
Ja, was ja auch schon.
Und man sieht auch die Farbe auf den Wangen und Stirn, ne? Also sie war doch sehr rot. Ja. So, Madame Blank kommt und schickt die anderen weg.
Ja, jetzt flößen sie ja das Wasser da ein.
Ja, wirklich, ja.
Auch noch mit der Karaffe.
Ja, wirklich, ja.
war auch ganz interessant, dass sie eigentlich so ein bisschen gefühlt in unsere in die Richtung vom Publikum geschaut hat, ne? Also sie hat ja fast in die Kamera geschaut und dann erst sehen wir wussten ja bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass der hier drin ist im Zimmer.
Ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall hier wieder diese Frau von der Küche oder,
ne? Ja, keine Ahnung, wie wir sie nennen. Aber
so, das war natürlich auch schon komisch, ne? Jetzt wird hier einfach ungefragt, ohne Vorwarnung, was gespritzt.
Ja. Wir erfahren auch nicht wirklich, was sie da gekriegt hat, ne?
Nö.
Ach, Fräulein Olga, genau.
Ja, genau, ja.
Auch die Beleuchtung, ne? In jeder Ecke ist gefühlt eine andere.
Ja.
Aber das ist halt einfach wunderbar. Das ist natürlich auch so eine Frage, ne? Ist der einfach nur so ein Obrigkeitsarzt oder steht er mit denen unter einer Decke?
Ja.
Das wird ja sowieso nie geklärt.
Ja.
Und generell gibt's auch eine Theorie zu diesem Film, dass Argento hier im Prinzip so ein Deutschland zeigt, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg der Faschismus noch immer existiert.
Ich glaube, das wird in der Neuverfilmung, kommt es ja ein bisschen stärker raus, ne? Das Thema, glaube ich.
Ja, wobei der sich ja dann eher an den realen Gegebenheiten
orientiert.
Ne? Ja, also der spielt mehr auf die politischen Gegebenheiten an.
Mhm.
Wobei auf die realen, während der ja eher so ein bisschen in so ein was wäre, ich meine, eigentlich spielt es keine Rolle, ne? Wir sind ja fast nur in dieser Akademie und ja, auch gut, ich habe auch schon mal irgendwo gelesen, den Vergleich aufgrund der Farbgebung, dass sie so gefühlt in einem Bordell sitzen. Aber ich glaube nicht, dass so eine Anspielung intendiert war, weil das passt ja auch nicht wirklich.
Ja, ich weiß, was damit gemeint ist, ne? Aber
Gag eher, ne?
Ja, okay.
Aber letzten Endes haben wir das ja, also ist das ja sogar eher ein Film mit extrem wenig Männerfiguren.
Mhm.
Ne? Also wir haben ihn hier da, der glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er
Pablo
spricht.
Ich glaube, sprechen du da nicht, ne? So, aber jetzt kommt auch der Wein rein.
Genau.
Und er guckt sich die Uhr an.
Was auch so ein Element ist, was eigentlich keine Rolle spielt, wirklich, ne? Außer er möchte gucken, ob irgendwas schon wirkt oder so. Ja. Na, ob das so stimmt,
weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Also der Professor hat ihr Rotwein verschrieben, damit rote Blutkörperchen gebildet werden.
Das ist auch interessant, dass mit so einer schrillen Klinge zum Abendessen gerufen
wird. Mhm.
Ja. Und auch das ist irgendwie komisch.
Diese komischen Oberlichter, ne?
Was ist da jetzt überhaupt angegangen für ein Licht?
Ja, weiß ich auch nicht.
Also ist sie jetzt ins Dunkel gewesen? War sie vorher nicht im Hellen?
Wir haben es ja sogar auch gehört mit so einem akustischen Knick, ne? Ja. So ein Knipsen kam da.
So, jetzt ist die Tür, jetzt das Fenster auf, wir wissen ja schon, jetzt ist plötzlich wieder alles blau. In jedem Schnitt gefühlt ändert sich auch jetzt die Dingens.
Genau, und jetzt sehen wir schon, eine haben wir schon gesehen.
Ja, genau.
Da die fällt irgendwas von oben runter, das rieselt.
Ja. So jucken.
Ja, ist aber auch schön, dass wir jetzt gewechselt haben, ne? Wir sind ja nicht mehr bei Susi. Jetzt sind wir wieder bei Susi.
Da hat sie auch einen im Haar, haben wir gerade gesehen.
Ja. Jetzt entdeckt sie die und müsste ja gleich zum Kamm greifen, ne?
Ja. Ja, da haben wir eine Made gesehen in ihrer Hand.
Und jetzt sitzt sie auch im Kamm.
Jetzt schauen sie.
Ja, die fallen runter.
Und wir sehen die ganzen Maden da an der Decke hängen.
Mhm. Ja. Aber auch interessant, dass die alle auf einmal überall kommen, ne?
Ja. Übrigens in den Szenen, wo die von oben runtergeschmissen werden, das sind Reiskörner gewesen in
Wirklichkeit. Mhm, okay.
Auch da oben, dieses Licht, was so knallrot, was schon fast wie so eine Dunkelkammer wirkt, ne?
Ja, genau, ja, ja.
Jetzt haben wir diesen Dachboden, der so ein ganz kühles Blau ist. Mhm. Aber das ist halt, was durch diesen Kodak-Film da kommt, ne? Mhm. Dass diese Primärfarben halt so extrem betont werden auch.
So, wir sehen hier auch die ganzen Maden am Boden. Und das jetzt auch zum Beispiel, wie diese Füße diesen Boden abschreiten, ne? Mhm. Ja, gut, das ist...
Die Maden zertritt.
Genau, das ist nochmal gut, aber zum Beispiel das...
Ja, Animals
warum,
were harmed in this film.
Genau. Warum dreht er das so? Ne?
Vielleicht hat er auch einen ähnlichen Fetisch wie Tarantino?
Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein. So, man hat natürlich... Ja. Okay, ist es eine Leiche? Nein, es ist keine Leiche. Es ist
verrottetes Fleisch.
Ja. Also wir haben da diese Lebensmittelkiste geöffnet.
Ja. Was natürlich auch total absurd ist, dass das Fleisch jetzt auf einmal verrottet ist und auf einmal
genau, die Maden
Millionen von jetzt Maden
da genau, drin ja, sind. Ja. Hm. Also, sie sprechen auch von Würmern, ne?
Ja.
Also,
ja. So, jetzt haben wir auch. Das ist übrigens auch so was Escher-mäßiges, ne? Auf der Wand da, wie das angepasst ist, ne? Ja, das finde ich ist auch eine ganz interessante Szene, die jetzt kommt. Irgendwie die beiden sehen auch fast aus wie Zwillingsschwestern, ne?
Ja, stimmt. Ja, ja, ja.
Aber das finde ich ist jetzt auch eine ganz, ganz, auf der einen Seite ganz komische Szene, die irgendwie so ganz seltsam wirkt, aber die irgendwie auch total interessant ist. Ne? Weil jetzt haben wir ja schon fast so eine gefühlte Bühnensituation, die gleich kommt. Mhm. Und wir haben ja auch noch dieses Schattentheater.
Ja.
Quasi, also ganz. Ganz abstrus, in welche Richtung das jetzt auf einmal geht, aber ich finde es total spannend, weil man natürlich auch jetzt eine ganz andere Möglichkeit der Darstellung wählt. Mhm. Also wir sehen sie ja einmal schon, ohne dass wir sie sehen. Also wir sehen was, ohne dass wir es sehen.
Genau, da kommt ja auch das, was du eben gesagt hast, das Hören kommt ja gleich wieder dann auch, wenn dieses Schattentheater beginnt, ne? Dann spielt ja auch das Hören mehr eine Rolle als das Sehen.
Und das ist natürlich auch so eine Sache mit diesem Rot jetzt, ne? Also das wirkt ja schon fast wie so eine Theaterproduktion,
das wir jetzt sehen, ne? Ja.
So. Also das mit dem Rot ist ja auch so eine Sache, ne? Ist das jetzt echt oder ist das jetzt nur quasi Filmlogik, damit wir das quasi sehen einmal, damit wir halt was sehen? Soll das so sein? Soll uns das bewusst an so eine Dunkelkammer erinnern? Also es ist total merkwürdig. Aber es ist eben auch, oder ist es eben eigentlich gar nicht rot und soll uns das nur anzeigen, ey Leute, hier geht was vor, was nicht normal ist.
Ja.
Gut, jetzt haben wir halt diese... Jetzt, auf der anderen Seite ist es jetzt irgendwie blau und jetzt ist es... Ne? Also, es ist absolut. Jetzt hat man schon das Gefühl, das hat so einen leichten Fischei-Effekt an manchen Stellen. Weißt du, ob du das auch so wahrnimmst?
Doch, das hat er auch an anderen Stellen, hat er diese Objektiv auch mal eingesetzt. Ja. Bei so einem Schwenk, wenn sich das irgendwie so komisch wölbt. Ich glaube, das hat er irgendwo auch nochmal gemacht, ja.
Jetzt haben wir diese Musik, bei der wir auch nicht ganz klar sind, ist das eigentlich Teil des Soundtracks oder soll das dazugehören? Jetzt haben wir hier, ist das Helena Marcos oder nicht? Oder wer soll das eigentlich sein? Ne? Und es ist eigentlich interessant, ne, dass wir das eigentlich so eine spannungsreiche Musik haben, bei einer Szene, wo eigentlich nur ein Haufen Leute im Bett liegt. Aber wir sehen, sie kann nicht schlafen. Jetzt hören wir das Schnaufen von Helena Markus. Mhm.
Und das ist eigentlich ziemlich gut gelungen, denn es hört sich ja so ein bisschen an wie so ein, ja, weiß nicht, Wolf oder wie so ein Tier irgendwie, ne?
Ja. Jetzt haben wir wieder das Grün drin. Das ist jetzt übrigens, die Farben sollen keine bewusste Symbolik haben.
Okay.
Also, außer natürlich halt, klar, Rot, Gefahr, Blut oder so, das ist halt das, was man, aber das
aber
ist
ich
halt
muss auch sagen,
Rot inhärent.
Ja, aber wenn ich jetzt auch hier Grün oder Blau sehe, bin ich nicht unbedingt beruhigter in dem Film.
Ja, das stimmt.
Also, das,
ne? Aber da haben wir jetzt das Schnau. Nur haben wir jetzt das, was man wieder hört. Es hat auch so ein bisschen was von einem Krankenhaus, ne? Ne, diese Betten, die da alle zusammen sind, dann diese Laken, die da so
gespannt sind. Ah, sowieso wie so, ne, Trenner, wie so, ne?
Ja, genau, im Krankenhaus. Irgendwie sowas hat das auch, ne?
Ja, das stimmt, ja, hast recht. Also bei der Erklärung, ne, mit dem am Tage gesehen, sie kommt immer nur bei Nacht, also natürlich, meine Assoziation gerade auch mit diesen Geräuschen ist natürlich irgendwie Werwolf, ne? Mhm. Und irgendwie verknüpfe ich das natürlich jetzt auch mit diesen Armen, die wir ganz am Anfang ja gesehen haben, ne? Also Ort, ja. So denke ich so, ja gut, dann wird das irgendwie so ein Werwolf-Ding sein.
Ja.
Ist doch so ein Winseln mit drinnen, ne?
Genau. Und wir haben ja auch einen Hund, den wir ja auch sehen an einer Stelle.
Richtig.
Der wird auch später nochmal aktiv werden,
in Anführungsstrichen. Ja. Und wo wir bei dem Hund schon sind, von Daniel, dieser Führhund oder Blindenführhund, bei seiner ersten Attacke, wo Daniel dann rausgeschmissen wird, ne, da sehen wir ja gar nicht, was er tut. Mhm. Wir sehen ja den Hund erst in Action, wenn Daniel selbst von seinem Hund attackiert wird. Mhm. Und jetzt hören wir auch diese Geschichte davon.
Das ist ein bisschen Exposition.
Mhm.
Aber auch interessant, dass an der Stelle, wo eigentlich ihr Gehirn ist, dieser helle Lichtfleck war.
Mhm. Ja.
So, jetzt haben wir eine Aufnahme auf den Hund.
Da habe ich mich beim vorherigen Gucken auch schon gefragt, wie? Der bindet den jetzt an, geht arbeiten und der Hund hat noch nicht mal irgendwie was irgendwie ein Wassernapf oder ähnliches. Aber ist er ja auch nur eine halbe Stunde da oder so.
Oder der Junge kümmert sich um den Hund.
Ach so, oder so, ja.
Mhm. Das Haus ist absolut sauer, haben wir gerade gehört.
Mhm. Es war auch so eine sehr komische Frage, oder?
Ja.
Wo bin ich eingeteilt, in welchen Kurs? Ja, zu einem Anfängerkurs mit den Grundübungen.
Ja.
So, ich finde irgendwie, er hat das schon irgendwie hingekriegt, dass das ein bisschen bedrohlich aussieht, ne? Wobei, jetzt sieht er fast nett aus.
Mhm. Ja. Auch schön, dass wir den eigentlichen Angriff auch nicht sehen, sondern eben nur diesen leeren Korridor.
Mhm.
Und jetzt diese Ballettmusik kommt. Und jetzt erst sie dann durchs Haus läuft.
Also was ich natürlich jetzt auch, diesen Ärger, den Maritana jetzt hier rauspustet. Ich glaube, es ist, also ich vermute jetzt so, dieser Ärger, auch jetzt hier auch dieser Axtsprung, ne? Der Ärger ist von ihr jetzt gar nicht über den Hund von Daniel, sondern irgendwie, dass die Angst besteht, dass sie auffliegen können.
Ja,
verstehst du, was ich meine?
Kann man natürlich so sehen, ja.
Na, also beim ersten Mal schauen hatte ich nicht den Eindruck, aber jetzt kommt mir dieser Gedanke.
Da wusstest du ja auch noch nicht, was mit denen, wer eigentlich jetzt das Problem ist an
dem Film. Mhm. Ich guck mal, sie sieht auch, Maritana sieht auch nicht so aus, als wäre sie richtig wütend. Das ist irgendwie so ein. Ja, weiß ich nicht. So, jetzt haben wir wieder den Axtsprung, ne?
Sie haben ja auch vor allen Dingen, sie hatten ja erst vor kurzem die Polizei da.
Ja, genau.
Mit dem anderen Mädel. Das ist natürlich auch interessant, dass er jetzt von oben das zeigt, ne? Mhm. So, auch, ne?
Mhm. Nochmal. Ja, nicht er ist blind, aber nicht, genau, ist blind, aber nicht taub.
Ja. Taub, ja. Ne? Also, da haben wir das Motiv nochmal.
Ja.
Und da besiegelt er jetzt sein eigenes Todesurteil.
Mhm. Pavel redet aber nicht, ne?
Ja. Wieso er denn überhaupt reden kann?
Ja, gut, das wäre auch die Frage, ja. Das ist eine ganz coole Einstellung mit diesem Glas, ne?
Ja, ne? Auch so irgendwie total
aus dem Zusammenhang raus so. Also warum jetzt, ne?
Ja, gut, ich meine, klar, dass da irgendwas mit faul ist, kann man sich ja schon fast denken.
Ja.
Aber ja, es ist halt irgendwie, vor allen Dingen ist auch komisch, dass wir das halt nicht sie sehen, wie sie das an. Also normalerweise würde man ja eine Nahaufnahme oder vom Mund machen oder so. Aber man hat ja nicht mal gesehen, wo.
Also, ja, das ist eine gute Idee. Also ob da so ein bisschen so eine Unfreiwilligkeit mit, ne?
Ja. Jetzt haben wir wieder das. Ja, da haben wir jetzt schon die ersten Schritte, die da gehört werden.
Ja.
Was auch interessant, die Frage ist ja auch, ist es jetzt gerade, wie sie da langläuft? Oder war das jetzt nur eine Visualisierung von, wenn sie sagt, ich höre sie?
Mhm. Hm?
Das ist auch eine schöne Lampe, die passt gut in die Zeit rein.
Mhm.
Diese Nachttischlampe.
Mhm.
Das erinnert mich an eine meiner Großmütter. Die hatte in ihrem Haus auch solche Sachen stehen.
Also auch hier diese Delirium-Stelle. Da ist auch wieder dieses Schauspiel, was mich so, ne, so verwundert.
Ja. Der Film hat übrigens auch sehr großen Einfluss gehabt auf eine andere Person, aber einen negativen für Argento.
Ja.
Nämlich war das einer, der hat ihn mehrfach angerufen und so und wollte mit ihm über den Film reden und der hat ihn sehr beeindruckt und alles.
Mhm.
Und irgendwann hat er ihm halt am Telefon gesagt, so, ich will deine Haut haben.
Oh. Das ist ja gruselig.
Daraufhin ist er dann zur Polizei gegangen.
Ja.
Aber ist halt auch interessant, ne? Der so beeindruckt war von diesem Film, dass er den Regisseur die Haut abziehen möchte
und
die Haut besitzen will.
Ne? Ja.
Ja, wir sind ja jetzt so langsam an einer Stelle, wo man über ein bestimmtes Thema, nämlich Preise, reden kann.
Ja, gerne. Die beiden zählen noch weiter die Schritte. Und Markus, das würde mich natürlich auch interessieren, wie der Film denn so bewertet wurde und ausgezeichnet wurde.
Ja, es gab eigentlich nur eine Nominierung, nämlich 1978 bei den Saturn Awards.
Mhm.
Joan Bennett als beste Nebendarstellerin, da hat Susan Tyrell für Andy Warhols Bad gewonnen.
Mhm.
Der Film war aber generell recht erfolgreich, muss man sagen.
Mhm.
Hat in ist in Italien erfolgreicher gewesen als Der Weiße Hai.
Mhm.
Und war auch ein Erfolg in Deutschland, Frankreich, den USA und Japan.
Hm, interessant, ja.
Was ja auch dafür spricht, dass er auf so einer universelleren Ebene durch dieses gefühlsmäßige, durch dieses Farbmusikspiel, was ja nicht von Sprachen oder Konventionen beherrscht wird, wie anders als jetzt Dialoge oder Geschichten erzählen. Das fand ich ganz interessant. Und in dem Booklet, was hier bei der Blu-ray dabei ist, ist ja sogar auch das japanische Promomaterial zum Teil mit abgebildet.
Okay, aber das war's eigentlich auch schon.
Ja,
mehr gibt's
da nicht.
Kurz und knapp. So, wir haben jetzt auch einen verrückten Szenenwechsel, haben eben nochmal diesen Mond gesehen, der kein Vollmond war.
Ja.
Und jetzt sind wir da in diesem Wirtshaus.
Das ist wohl tatsächlich das Hofbräuhaus.
Ach, das Hofbräuhaus soll das sein? Okay.
Also das ist es wohl.
Ah, das ist es.
Ob es das sein soll, weiß ich nicht. Aber es ist
gut, aber wir sind ja noch eigentlich in Freiburg, ne?
Ja. Ja. Ja, gut, aber Argentus Freiburg ist offensichtlich etwas anders. Aber das ist wohl tatsächlich im Hofbräuhaus gedreht worden.
Okay. Ja. Und eigentlich sind wir auch nur da, weil Daniel dort war. Mhm. Während wir hier diesen komischen Tanz haben, ne? Auf den Tischen. Mhm. So, und jetzt geht Daniel mit seinem Hund nach Hause. Durch so Arkaden.
Ja. Ja, das wird auch noch das Hofbräuhaus sein. Mhm. Und das ist übrigens auch diese Polizisten. Das ist ja eigentlich, Polizisten haben ja keine, tragen ja keine weißen Uniformen bei uns. Mhm. Das ist nämlich auch eine, etwas, was diese Theorie befeuert hat, von wegen, dass das quasi ein faschistisch Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ist, weil die nämlich an die Sommeruniform der SS erinnern.
Okay.
Die waren wohl auch so hell. Mhm.
So, er geht hier über die Straße. Da hinten steht auch so ein Auto. Sitzt da jemand drinne?
Ja gut, aber war ja auch eine, Ampel. Ne?
Ja, stimmt. Ja.
Das ist natürlich auch ein Platz in München.
Genau. Aber hier, so wie die Gebäude hier beleuchtet sind, wirkt das ja auch wie Bühne, ne?
Ja. Gut, es hat, ich bin mir natürlich auch nicht sicher, ob diese Architektur nicht auch bewusst bühnenhaft schon von den Bauherren nachgelegt
war. Natürlich, ja.
Übrigens interessant, auch gerade Münchner Architektur, die Argento da vielleicht auch genommen hat, weil sie eben mit weil München natürlich mit dem Nationalsozialismus auch in Verbindung steht stark.
Ja. Ne? So, der Hund wittert irgendwas, ne? Mhm. Hier, das Bild wirkt ein bisschen schwach, ne? Das ist irgendwie so, als ob das nicht richtig fokussiert ist, ne? Mhm.
Oder als ob so auf ein, als ob er auf eine Rückprojektion draufläuft.
Ja, genau. Ja. Weil er auch so matschig so ein bisschen war. Ja. Aber das gibt es nur ganz wenig, in ganz wenigen Bildern.
Ja,
sonst die meisten sind sehr brillant eigentlich.
Sowas liegt vielleicht auch an der Tatsache, dass die halt wirklich 1000 Meter hatten und dann war halt Schluss. Ne?
Ja, genau. Also hier zum Beispiel auch, das sieht so ein bisschen, low-key aus.
Ich gehe halt davon aus, dass die nicht wirklich viele Reshots gemacht haben.
Mhm. Ja gut, Daniel schaut sich um und ruft in alle Richtungen eigentlich, ne? Mhm. Ist da jemand? Weil er versteht jetzt natürlich nicht, was mit dem Hund los ist.
Ja, und er kann ja auch nichts sehen.
Ja.
Wobei er würde ja auch nichts sehen, ne? Wir sehen, tun das ja auch nicht. Er hört. Die Frage ist natürlich immer, ne, was hört er? Hört er das, was wir gerade hören? Oder nicht?
Ja.
Ne? Jetzt haben wir hier diesen, was das auch immer sein sollte für einen Greif oder was. Jetzt sehen wir, hier kommt irgendwas von oben runter.
Auch in so einem Birdview, ne? Wirklich so angeflogen.
Jetzt haben wir auch diese Schatten da.
Ja.
Die da rangeworfen werden. Die hatten wir ja gerade eben auch schon. Jetzt sind wir wieder oben.
Ja.
Wir wissen jetzt auch nicht, der Hund ist schon nicht mehr so aggressiv.
Ja.
Zwar noch aufpassen, aber er bellt schon nicht mehr.
Genau.
So. Ist auch relativ lange, ne?
Ja, stimmt, du hast recht.
Also heutzutage
würde dauert man das, ewig, ja.
Ja, also würde man, das wäre tatsächlich heute bestimmt 5 bis 10 Sekunden kürzer. So eine
Szene. Ja, doch, das ist glaube ich auch, ne?
Und jetzt ist die Musik fast weg. Und zack!
Ja, genau.
Das war übrigens eine Handpuppe in dem Moment.
Mhm.
Und da wahrscheinlich auch.
Mhm. Ja, das gefällt mir sehr gut, wie dieser Rückschnitt auf diese Supertotale geht.
Ja, da sieht man auch, wie klein die eigentlich sind im Vergleich zu dem Rest.
Ja, also.
Und das ist alles immer eine Handpuppe, ne?
Genau, der Hund springt ihm wirklich an die Kehle.
Ja. Ja, auch schön da. So, jetzt. Und das ist auch heftig, ne? Dass wir ja gleich, dass der da das Fleisch gleich schon runterzieht.
Ja.
Das ist auch einfach. Also, ich sag mal so, der Film ist jetzt nicht voller Gewalt und Gore
ja.
an jeder Ecke.
So, die zwei Polizisten merken was.
Aber ich sag mal, die drei oder vier Tötungsszenen, die er hat,
die ja, sind die schon sind, knackig. Die sind ja auch sehr explizit so, ne? Ja. So, der Hund läuft weg, die Polizisten kommen zu Daniel. Ja. Also wir sehen es natürlich nur in, ja. In der Totale.
Ja. Und hier ist auch wieder, ne, wir sehen Susie jetzt im Spiegel und der Spiegel wird ja hier gleich auch, nee, die Kamera zoomt auch gleich auf den Spiegel, ja. Mhm. Und interessanterweise an der Szene muss ich ja auch an Mondrian-Bilder denken, ne? Die sind ja auch so kastenartig mit Weiß, Schwarz und den Primärfarben.
Mhm.
Auch hier wieder ein Spiegel, ne?
Mhm.
Also es wirkt schon, also jetzt mal ganz im Ernst.
Ja, jetzt haben wir die blaue Dings haben wir hier schon mal, ne?
Ja, 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 aber ich wollte gerade sagen, der Spiegel, wie sich das gespiegelt hat gerade, da würde man ja überhaupt nicht drauf kommen, dass das muss ja natürlich gewesen sein. Das muss ja der echte Eindruck gewesen sein. Das haben sie ja wahrscheinlich da nicht reinkopiert damals.
Ach so, nicht, ja.
Ne? Mhm. Also, ne, das ist, aber ich weiß nicht, wie sie, aber wir sind ja schon so darauf konditioniert, davon auszugehen, dass sowas CGI ist.
Ach so,
dass wir eigentlich so denken, ja, das ist ja CGI.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Das ist schon manchmal einmal, das hatte ich auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wo sie zusammengebrochen ist, wo sie dann da so ein paar Leute wegschickt vor dem Zimmer von Susie.
Ja.
Die sahen auch so ein bisschen komisch aus, ob sie reinkopiert werden, aber es kann halt nicht sein, weil, ne, also selbst wenn das damals, also das konnte man zwar schon zu der Zeit, aber mit dem Filmmaterial glaube ich nicht, dass die das gemacht haben, bei dem wenigen Material.
Ja, stimmt, ja.
Das scheint auch das Büro der Direktorin, oder das Büro von ihr zu sein, ne? Das ist das Volksbad in München.
Okay, ja.
Das ist auch irgendwie so eine ganz komische Szene, wo die zwei alleine im Bad sind, irgendwie.
Ja, ja. Man denkt die ganze Zeit, also richtig wohl fühle ich mich da nicht.
Ja, ist es schon Nacht?
Ja, ja.
Gehen die alle gerade? Wieso kommen die jetzt, wenn alle gehen?
Mhm.
Dürfen die das? Auch interessant, ne, auch die Badeanzüge, die sie haben, ne? Also ich meine, vor allem Susis Badeanzug, das wirkt ja schon gar nicht wie eine Badekleidung. Übrigens, Argento hatte als Regieanweisung, dass die beiden so wenig Wasserbewegungen wie möglich erzeugen sollen.
Weil jetzt erfahren wir, dass sie das war, die durch die Sprechanlage mit Susi geredet hat. Jetzt hören wir wieder diese, ja, Schreie oder...
Ja, ne? Und wir sehen jetzt ja auch wieder so einen Blick von oben auf die beiden.
Ja, das sieht ja so aus, als würde jetzt was passieren, ne?
Ja, oder zumindest beobachtet sie ja scheinbar jemand.
Genau, ja.
Auch relativ lange Einstellung, ohne dass was passiert. Also da merkt man aber auch, wie wichtig diese Musik jetzt dafür ist, weil ich glaube, stell dir mal vor, da wäre jetzt einfach nur so eine klassische Suspense-Musik, das wäre eine langweilige Szene.
Ja, stimmt, das würde auch, glaube ich, so nicht funktionieren, ne?
Ja. Jetzt ist er einmal kurz untergetaucht.
Mhm.
Aber es ist auch interessant, dass die beiden offensichtlich jetzt hier in das Bad gehen, um ungestört über diese Thematik reden zu können.
Aha, aha.
Weil, also das vermute ich jetzt einfach mal, dass das der Grund war, dass sie da hingehen. Mhm. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum sie da so spät hingehen.
Mhm. Mhm. Also wir erfahren jetzt, dass sie diese Infos hat. Sandra ist das, ne?
Ja, ja.
Ich bringe die immer so schnell durcheinander, aber sie will ja die Aufzeichnungen zeigen und jetzt weckt sie Susie und die Aufzeichnungen sind weg.
Ja. Und jetzt sind wir. Jetzt ist sie sogar im grünen Licht.
Mhm.
Das Essen vorhin war rot.
Mhm.
Also, ne, das ist wirklich Wahnsinn, was diese Farben auch sind in diesem Film. Ne? Mhm. Aber das ist halt, wie gesagt, ne, Argento hat einen Zeichentrickfilm als Vorlage dafür. Ne? Das ist schon... irre. Übrigens, ursprünglich war auch Daria Nicolodi als Hauptdarstellerin geplant für den Film. Mhm. Die damalige Lebensgefährtin von Argento. Die hast du auch in, auch interessant, ne? Diese schwarze.
Ja, yeah, völlig so.
Ja, ich glaube, das sollte halt ihre Augen schließen. Ne? Mhm, aber die kennst du auch in der Nebenrolle als aus Opera. Das ist die, die durch den Türspion erschossen wird.
Ah, okay, ja, ja.
Die sollte eigentlich die Hauptrolle spielen.
Ja.
Aber da gibt es jetzt unterschiedliche Behauptungen. Die einen sagen, dass sie eine Verletzung hatte. Mhm. Und andere sagen, dass das Studio auf eine amerikanische Hauptdarstellerin
plädiert hat. Ja, okay, verstehe. Ja.
Wäre aber insofern tatsächlich interessant gewesen, weil nämlich die Grundstory tatsächlich auf einer Erzählung von Daria Nicolodis Großmutter beruht, mhm. die erzählt hat, dass sie als Jugendliche aus einem Internat in Deutschland abgehauen ist, weil dort die Lehrkräfte schwarze Messen gefeiert hätten.
Ja, okay, das ist gut. Ja. Hier fällt ganz kurz die Einstellung durch diesen Glühdraht, durch diese Birne hindurch, war natürlich ziemlich cool. Mhm. Das Licht, das ausgemacht, weil so würde man das ja nie sehen. Man sieht ja nie so ein Draht glimmen, ne? Ja. Aber das ist natürlich dann schon ziemlich cool.
Ja, jetzt ist auch die Frage, ne? Ist das eigentlich jetzt In-Universe-Beleuchtung oder ist das jetzt nur, um uns zu zeigen, eigentlich ist es dunkel, aber ich will ja, dass ihr was seht. Mhm. Das ist alles so. Aber es spricht halt meines Erachtens für diesen Film, dass es beides sein kann.
Ja, okay, ich verstehe. Hm? Ja.
Also diese Ambivalenz, die uns oder die uns dazu bringt, uns nicht mehr selbst zu trauen, wie wir das verstehen sollen. Mhm. Und die uns dazu bringt, das zu hinterfragen, finde ich eigentlich sehr interessant.
Ja. Hat sie diese Aufzeichnung jetzt bei ihr versteckt, diesen Zettel?
Kann sein, ja. Also würde ja auch Sinn machen, dass sie das. Ich glaube schon, dass das so sein soll, ja.
So, Sandra geht und jetzt geht die Tür auf, also die andere Tür, ne? Ja.
Was ja auch interessant ist, dass der Raum offensichtlich, dass das Zimmer von ihr zwei Türen hat nach außen. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn.
Nee.
Also das soll ja so ein Wohnheim, das soll ja so ein Internatszimmer sein. Da hast du ja eigentlich nicht zwei Flurtüren in einem Zimmer.
Ja, und sie ist ja jetzt, also Sandra ist jetzt hier irgendwie auf der Flucht, ne?
Aber wir wissen auch gar nicht genau vor was. Ich weiß auch nicht, ob sie selber wirklich weiß,
vor was. Ja, das wissen wir auch nicht, ja.
Aber auf jeden Fall ist sie auf der Flucht, ja. Ja, und durch die Flucht, durch die verschiedenen Farben sozusagen. Ja. Und jetzt klettert sie auf den Dachboden. Und das ist wohl tatsächlich Argento, der hier da durchgelatscht ist, ja.
Ja.
Wobei das auch nicht so ganz klar ist, wer das jetzt eigentlich sein soll am Ende des Films, finde ich.
Nee. Vor allem, was war das jetzt gerade? So ein Klappmesser aus so einer Schatulle? Oder?
Ja, oder so ein Rasiermesser.
Vielleicht. Oder sowas, ja. Mhm.
Ja, doch, klar, das ist das, womit sie gleich die Tür versuchen zu öffnen.
Ah, okay. Ja, also ich muss sagen, zum Beispiel diese Stelle jetzt hier gleich mit dem, wo sie sich da in diesem, ja, was ist das, Nebenraum oder Kabuff versucht zu verstecken und also das finde ich ist eine schwache Szene, weil mich stört da total, dass das so ewig dauert, dieses blöde Ding aufzumachen. Das wirkt so, also ja, das ist so episch in die Länge gezogen, ne? Und sie ist in Panik, versucht da durch dieses Fenster zu fliehen. Das geht mir zu lange.
Okay. Wo der Film ja an sich nicht mal lange ist, ne?
Das stimmt. So, jetzt auch wieder Fensterscheiben, auch
Ne? Ja, Fensterscheiben gehen Lichter an. Weiß man ja, ne? Wenn man Licht anmachen will, muss man ein Fenster einschlagen.
Genau, so sehr hat jetzt sich hier eingesperrt und hat aber auch schon einige Schnitte abbekommen.
Ja, also.
So, und jetzt kommt dieses Messer da durch.
Ja. Also man hat ja im ersten Moment jetzt vielleicht die Assoziation, dass es sie jetzt
schon im Auge erwischt. Trifft, ne? Ja. Also ich meine, das als Bild finde ich ziemlich cool. So dieses, wie das so langsam da durch diesen Türspalt kommt, ja. Ne? Aber das jetzt zum Beispiel, es dauert mir zu lange und das ist so, ey, wenn es aufgeht, dann geh doch einfach nach oben mit dem Messer und mach diese Klinke auf.
Ja, vielleicht musst du erstmal gucken, vielleicht klappt es ja immer zusammen und die muss erstmal gucken, dass es nicht wieder einklappt.
Ja, irgendwie sowas. Aber guck mal hier, das Ding muss nur nach oben und der stellt sich total dämlich an, dieses blöde Messer da hochzuschieben.
Naja, gut, hier, ich meine, du hast ja. Also du hast ja auch gesehen, wie Helena Marcos aussieht in Wirklichkeit, ne? Also die ist ja auch nicht mehr die ganz frischeste.
Ja, gut, ja.
Auch schön dieses Fenster da in diesem Raum. Überhaupt, was ist das eigentlich für ein Raum? Wieso ist da ein Fenster in einen anderen Raum?
Ja.
Also das ist natürlich absolut absurd. Und das ergibt natürlich alles irgendwie keinen Sinn. Auch, dass das ein Raum ist, der mit diesem NATO-Draht da ausgelegt ist.
Ja, genau.
Der ergibt natürlich auch nur Sinn, wenn man sozusagen als Falle. Ne? So.
Aber, stimmt.
Aber das ist eben. Letztes kann man natürlich auch, könnte man natürlich jetzt auch sich einfach machen und das alles wegerklären mit, naja gut. Das sind halt Hexen. Die können das natürlich auch per Magie so machen.
Dass ja, nicht aber es kann ja auch sein, dass die irgendwann mal was auf dem Gelände irgendwie abgesperrt haben und da ist was übrig geblieben und das haben sie einfach da deponiert.
Ja,
also,
ja. Aber auch dann gibt es ja trotzdem keinen Sinn, dass das so verbunden ist, diese Räume mit dem Fenster und so.
Ja gut, das, nee, es macht keinen Sinn. Aber jetzt zum Beispiel auch, sie guckt doch da rein,
ja.
Oder?
Aber vielleicht kann sie nichts sehen, weil es dunkel ist. Vielleicht sehen ja nur wir das Licht da.
Ja, gut. Ja. So, und jetzt springt sie da. So, jetzt steht sie da oben. Ja,
guck, das Licht kommt von draußen. Das geht nicht auf den
Kran. Ja, natürlich, ja.
Oder sie will da rüber. Ja. Oder sie unterschätzt den Draht, kann natürlich auch sein.
Ja, oder so, das kann natürlich auch sein, ja.
Also, ich meine, es soll ja. Also, ich meine, ich glaube, das soll auch eigentlich Stacheldraht sein. Ich weiß nicht, ob sie einfach das nicht hingekriegt haben. Aber ich würde eher behaupten, dass das so Stacheldraht sein soll eigentlich.
Ah, okay,
dass man das nicht, also es würde halt mehr Sinn machen, aber vielleicht soll es auch nur so Draht sein. Vielleicht.
Also ich finde auch, wenn es jetzt nur Draht ist, finde ich es auch irgendwie blöd. Also ich meine, für sie. Ja, ne? Ja. Also,
die Schauspielerin hat wohl auch ein bisschen Probleme gehabt in der Szene.
Ja, kann ich verstehen. Ja, also sie windet sich da in diesem Draht. Und das hat doch natürlich auch so ein bisschen was wie
Ertrinken?
Ja, vielleicht auch. Aber auch so nach diesem Motto, es wird schlimmer, je mehr du dich bewegst. Ne? Ja. So wie in, weiß nicht, Treibsand oder irgendwas.
Ja,
ne?
Ja. Und das auch.
Ne?
Das
genau, sehr explizit.
Nicht, das siehst du auch nicht so häufig. Ne?
Nee, stimmt. Ja, irgendwie hat hier irgendwer rumgewühlt, ne?
Ja. Oder ist weg, ne? So.
Ja. Ja gut, Tanner hat jetzt gesagt, dass Sandra einfach weggefahren, weggefahren ist und hier der Nachbar bestätigt das auch, dass er irgendwas gehört hat. Also er hat ein Taxi wegfahren sehen, aber
ja. So, das ist jetzt glaube ich. Jennifer Harper hat er übrigens auch deswegen gecastet, aus zwei Gründen.
Mhm.
Zum einen, weil sie große Augen hatte.
Mhm, ja.
Und weil sie so ein bisschen was Schneewittchenhaftes hatte. Was natürlich zu dem passt, was er ja eigentlich. Ein anderer Film, der einem bei sowas auch immer einfällt, zumindest mir, weil ich natürlich den Stoff so mag, ist Alice im Wunderland.
Mhm.
Auch sowas, finde ich, passt zu dem Thema.
Kurz hierzu, ich finde das cool, dass man eigentlich, also ich denke immer noch, sie telefoniert bei sich im Zimmer oder bei Sandra im Zimmer.
Ja.
Aber sie ist natürlich unter der Treppe.
Ja.
So, jetzt erkennt man natürlich eindeutig, dass wir in München sind, ne?
Ja, das BMW-Hochhaus.
Genau, was in diesem Fall die Psychiatrie ist und nicht die BMW, das BMW-Haus. So,
und da haben wir Udo Kier. Der relativ spät zu dieser Rolle kam, der hat nämlich zufällig mit Fassbender gedreht in München und hat dann gehört, dass Argento da ist. Und dann hat er halt versucht, da irgendwie unterzukommen und dann haben sie ihm gesagt, ja, wir haben eigentlich nur diese Rolle jetzt noch so. Und dann haben sie ihm die gegeben und dann, ach ja, gut, komm.
Mache ich die mal so zwischendurch, ne?
Ja. Und also der hatte nicht mal genügend Zeit, eigentlich das Drehbuch zu lernen. Hinter ihm liegt tatsächlich einer, der ihm die Zeilen vorgibt.
Ah, ja. Ich finde erstaunlich, wie windig das hier ist, ne?
Ja. Vor allen Dingen, weil es zwischen den Einstellungen auch mal mehr und mal weniger windig ist. Also wenn, das sehen wir gleich nochmal.
Ja, hier können wir vielleicht auch nochmal schon mal auf die nächste Folge so ein bisschen vorweg teasern. In der 2018er Verfilmung hat der Psychiater ja eine viel größere Rolle, ne?
Ja. Ja, hier ist er ja eigentlich nur Exposition, dass man weiß, was ist jetzt eigentlich das Böse hier in dem Film.
Genau,
ja. Er gibt dir ja letztendlich den entscheidenden Tipp, was jetzt eigentlich hier passiert. Es ist ja auch interessant, dass sie das dann so. Da siehst du jetzt, da wirkt es jetzt irgendwie nicht so windig, so extrem windig, wie wir es gerade eben.
Wie jetzt, sehen. Ja, und hier wieder, ne?
Ja.
Ja, es sieht ja auch bei Susi fast so aus, als würde da irgendwer mit so einem Faden an ihren Haaren ziehen. So sieht das ja aus, als wie hart die da tänzeln, ne, die Haare.
Ja. Aber gut, wir sehen es ja bei seinen auch.
Bei seinen auch, genau, ja.
Bei den Pflanzen sehen wir es ja auch, dass es ordentlich windet.
Genau, also wir erfahren jetzt auch so die Geschichte von der Tanzschule.
Genau, und von Helena Marcos. Ja. Also relativ viel Exposition. Das ist so eine Szene, die halt auch so ein bisschen so ein bisschen lahm wirkt. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, man ist sich jetzt auch nicht sicher, was er jetzt eigentlich trinkt, ne? Von der Farbe her und von der Uhrzeit her.
Ja, und es wirkt auch ein bisschen komisch, ne? Dass er mit dieser Cola oder was auch immer das ist, da draußen so sitzt. Also,
ja,
aber die hatten da ja auch hinten irgendwie so einen Tisch aufgebaut.
Ja, das soll ja, glaube ich, auch ein Kongress sein, ne?
Ja, okay, vielleicht ist es einfach also davon,
ich glaub,
ne?
Das ist, glaube ich, das, was man da sieht. Das ist auch eine schöne Einstellung.
Jetzt. Die ist super, ja.
So ohne, also ich muss sagen, völlig ohne Grund auch, dass man das jetzt mal schnell von oben runter.
Genau, aber das hat er schon öfter gemacht, dass er einfach so in so eine extreme Totale geht, in einem Zusammenhang, wo man denkt so, ja, warum eigentlich? Braucht man die da unbedingt? Aber das schafft ja,
vor allen,
eine
Distanz. Vor allen Dingen, wenn du jetzt mal so überlegst, wie die Dreharbeiten sind, der muss ja da wirklich hochgekommen sein mit der Kamera und eine Erlaubnis dafür sich eingeholt haben und alles. Das ist ja relativ viel Arbeit nur dafür.
Ja.
So, ja. Das ist ganz interessant, dieser Dialog, wie der gedreht wurde. Das war nämlich so, dass der Schauspieler weder Englisch noch Italienisch konnte. Und Jennifer Harper hat, also er hat dann auf Deutsch gespielt, war ein deutscher Schauspieler, Schlüter. Und Jennifer Harper hat halt ihre Einsätze nicht gekriegt, weil sie halt nicht wusste, wann er jetzt immer fertig war, weil sie den Text halt nicht verstanden hat, den er gesagt hat. Und dann haben die sich darauf verständigt, dass er sie jedes Mal mit dem Fuß antippt.
Ach so, wenn er fertig ist.
Wenn er fertig ist, genau. Ja. Deswegen sieht man halt die nicht in so, deswegen sieht man sie nur in den Einstellungen nicht und nicht in der Einstellung, wo man das halt sehen würde.
Ich finde hier erstaunlich, wie viel Hinterkopf wir hier sehen, ne? Also bei beiden. Also das wirkt so ein bisschen komisch gedreht, ne? Also ich meine, sehr schönes Augenlicht hier bei beiden, ne? Das ist, finde ich ziemlich klassisch
gesetzt. Ja, er zoomt vor allen Dingen da auch, also er zoomt auf den Professor ran, ne?
Ja, ich glaube, es war ein Zoom, ja. So, jetzt haben wir aber auch hier, ne, du siehst, wir haben ein bisschen mehr Hinterkopf als, gut, hier jetzt nicht.
Ja, genau, ich sag ja, ne, der Professor ist halt im Haupt, ist halt immer die, ist das, was im Zentrum ist.
Auch sowas hier, ne? Ja. Also ihr Gesicht so halb verdeckt.
Ja. Eine Hexengilde. Und auch da gehen wir jetzt wieder in den Spiegelung rein. Ne? Ist auch eine, ist eigentlich so eine klassische von Helsing-Figur, ne?
So, das ist auch nicht einfach gewesen.
Nee.
Weil du musst die Kamera da hinten im Schwarzen verstecken, ne?
Ja.
Oder unterhalb, das könnte auch sein. Dass sie ein bisschen untersichtig war.
Ja.
So, das waren jetzt die Zeilen, die den Film auch auf Latein sozusagen als Sprache klassifizieren. Also
eigentlich, eigentlich hätte man den auch im Lateinunterricht zeigen können.
Stimmt, genau, ja, ja. Also man merkt jetzt, Susi ist sehr skeptisch und
ja. Bloß weil es jetzt schon mindestens 3 Todesfälle gab, seit sie da ist.
Ja, voll, sie ist ja echt nicht, also sie hatte sie schon mal einen normalen Tag da? Nee, ne? Das war doch immer irgendwas Komisches.
Ja, das ist irgendwie nicht so ganz klar, ne? Wie lange sie jetzt eigentlich da ist. Ist auch nicht so ganz klar, wie lange sie eigentlich jetzt da ist.
Nee, richtig. Und dass man sie jetzt zurückgelassen hat und keine ihr gesagt hat, dass alle ins Nationaltheater gehen, ne?
Ja.
Also. Ja, und sie wird einfach nicht gefragt und alleine gelassen.
Ja. Oder haben sie eine bestimmte Idee dahinter?
Mhm.
Aber es ist natürlich gut, dass die alle anderen alle im Theater sind, weil da braucht man sich keine Gedanken machen, wenn das Finale passiert. Also, ne, das, also, dass die halt mit einstürzen da, das Gebäude einstürzt. Das ist auch schön, ne? Das hat sowas schön so, so altmodisches, dieses flackernde Licht und so. Ne? Das, das könnte man auch, das hätte man sich auch schon 20 Jahre vorher in dem Film vorstellen können.
Ja.
Und
hat sie gerade Auflegen gedrückt und weiter nach ihm gerufen? Frank, melden Sie sich?
Ich glaube, sie hat versucht, ein Amt zu kriegen.
Ah, okay.
Also so macht man das ja bei denen, so hat man das ja da gemacht.
Ja, sie entsorgt jetzt auf jeden Fall
das Essen.
Ja.
Hm. Wobei das natürlich nicht die beste Art ist, die Sachen, die
Toilette runterzuspülen. Sollte man das nicht machen.
Auch schön, ne, wie das, dieser rote Wein, also ich meine, jetzt sehen wir ja auch...
Das also es sieht nicht appetitlich aus, finde ich. Es sieht
auch nicht aus wie Wein, ne? Nee, ich glaube auch nicht, dass Wein sich da so lange halten würde, aber...
Nee.
Ne, das sieht ja auch jetzt aus, also bewusst natürlich auch aus wie Blut.
Ja. Das ist auch schön, wie hier rechts noch diese Kordel von der Spülung immer so reinschwingt, ne? Ja. Hast du sie gesehen?
Ja. Wir haben auch sehr viel so Jugendstil-Elemente. Also diese Lampen zum Beispiel, das, also da fällt es mir, also es wird auch immer wieder mal betont in dem Zusammenhang, dass du halt sehr viel diese Elemente, dieses ganze verspielt, verschnörkelte, was aber ja auch so ein bisschen so eine Absurdität zeigt und ja, da haben wir auch diese beiden, zwei roten Punkte gesehen. Jetzt kommt die Fledermaus reingeflogen.
Die sie tatsächlich anfällt, ne? Ja,
genau. Aber sie macht ja gleich mit ihr kurzen Prozess.
Ja.
Und ich muss gestehen, das sieht jetzt nicht total schlecht aus. Also da, Entschuldigung, da habe ich sowas schon schlechter gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sieht jetzt nicht super gut aus.
Ja,
aber also das gibt's auf jeden Fall deutlich schlechter,
also, solche Szenen. Ich glaube, was der Film wirklich auf jeden Fall hat, ist, dass die Bilder eigentlich ziemlich alle konstant ziemlich gut aussehen.
Wenn du dich jetzt, vielleicht erinnerst du dich noch an Nightmare 2.
Ja.
Da gab's auch diese Vogelangriffe.
Ach ja, genau. Ja.
Das ist,
ja, das,
zehn,
ist
das 10 Jahre oder 8 Jahre später und sieht deutlich schlechter aus.
Ja. Ja. So, sie zerlegt.
Ja.
Und es kommt sogar so ein Fleck, ne?
Ja, da gibt es den Fledermausbrei.
Ja.
schaut sie da raus.
Und ich glaube, sie raucht jetzt auch, ne? War das jetzt nicht die Szene? Ja, genau. Weil das hat sie ja vorher, glaube ich, nicht. Das haben die anderen immer gemacht, meine ich, ne?
Das hat vor allen Dingen die eine gemacht, ne?
Ja.
So, jetzt haben wir die Schritte wieder.
Genau, und das war der Zettel, den hat Sandra ja ihr noch extra
zugesteckt.
Genau, also ins in den Nachttisch gelegt.
Der Film hatte übrigens auf Englisch eine ganz interessante Tagline. Das Einzige, was grauenerregender ist als die letzten 12 Minuten, sind die ersten 92. Was natürlich insofern interessant ist, weil der Film ja überhaupt keine 104 Minuten geht. Und wenn man es jetzt mal ganz genau betrachtet, habe ich dann auch mal von irgendeinem gelesen, sagt die Tagline ja eigentlich aus, oh, das ist ein super Film, aber das Ende flacht ein bisschen ab. Das Einzige, was noch grauenerregender ist, ne?
Ja.
Das heißt, das Ende ist nicht so gruselig. Und wir biegen jetzt ja auch so langsam in die Zielgeraden ein, dieses Films.
Ja, und auch da würde ich gerne auch schon mal den Verweis auf die nächste Folge ein bisschen nehmen. Also, da ist ja das Finale noch abgedrehter als jetzt hier bei Argento.
Ja.
Ja. Ne, also,
ich habe den jetzt noch nicht vor der nächsten Aufnahme geguckt, deswegen habe ich es jetzt, hab jetzt nicht so im Kopf, wie es da ist. Aber
du wirst dich daran erinnern. Du wirst dich daran erinnern.
Ja, genau, drüber
reden. Genau. Du wirst dich auf jeden Fall daran erinnern, wie da das Finale ist. Ich glaube, da werden wir viele interessante Verweise haben oder auch Parallelen oder auch Unterschiede besprechen können. Wir hören jetzt hier wieder diese Schreie und Susi macht sich auf den Weg mit dem Zettel in der Hand und versucht jetzt natürlich
und auch den diese Musik ist auch jetzt ein bisschen was
zu folgen.
So, und das ist ja schon ne, diese Schreie, dieses Jauchzen, dieses man weiß gar nicht genau, was das eigentlich sein soll.
Ja.
Jennifer Harper hat da übrigens dann auch gecastet, nachdem er sie in Brian De Palmas Phantom in Paradise gesehen hat.
Mhm.
Auch die Tür ist eigentlich auch viel zu hoch. Ne?
Ja, ja.
Aber es passt halt auch zu diesem, ne, dass er diesen Effekt vermitteln wollte, dass die halt klein sind eigentlich, also Kinder sind.
Mhm.
Wäre auch interessant gewesen zu sehen, wie dieser Film in dieser Ursprungsidee ausgesehen hätte, wenn das jetzt wirklich so 10, 12-jährige Mädels gewesen wären.
Ja.
Also das hätte ja definitiv einen anderen Eindruck gemacht.
Ja, genau, das auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir so ein Lachen, ne?
Ja.
Und auch hier lässt sie die Tür jetzt wieder auf, so wie eben auch. Und ich hätte sie ja zugemacht, irgendwie.
Ja, aber dann machst du dir ja nur deinen Fluchtweg.
Ja, natürlich, ja, ja.
Ja, das ist der Flur, wo sie gemarkt wurde, sozusagen.
Mhm.
Ja. Genau. Interessant auch, dass die beiden Hausdamen, sage ich jetzt mal, dass die offensichtlich offensichtlich nicht zu diesem Hexenzirkel gehören. Weil sie sind ja nicht da, wo die anderen jetzt sind.
Nee. Aber trotzdem wirken sie auch so.
Ja gut, dadurch, dass sie halt so osteuropäisch sprechen, ne, so alt sind, das mit dem Glas da gemacht, oder mit diesem Licht gemacht haben, hat natürlich schon auch irgendwie was, dass sie dazugehören irgendwie, aber scheinbar sind sie ja nicht bei dem Ritual dabei.
Nee, stimmt, ja.
Das ist auch schön, dieser Türknauf, ne?
Ja. So, wir sind jetzt ja im Büro der Madame Blanc, ne?
Das
Blanc.
Ist auch ein ganz, genau, das ist aber auch ein ganz abgespacedes Büro eigentlich.
Ja.
Das wusstest du schon. Also, boah, das ist schon, Das ist mein Büro, würde ich sagen, ne?
Ja. So, und auch hier haben wir wieder diese Optik,
ja,
ne?
Ja, genau.
Die wir eben auch schon mal hatten. Ne?
Und, das Fischei-mäßige.
Ne? Genau, richtig. Wir sehen so richtig, wie der Raum so kippt, ne?
Ja. Auch schön, dass die Blitze jetzt offensichtlich grün sind. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Raum rund ist, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das durch diese Bilder nur vermittelt wird. Und durch dieses Fischei? Oder ob das wirklich so sein soll?
Aber ich hatte auch, als wir eben das Gespräch hatten zwischen Susie und Madame Blank, hatte ich auch schon den Eindruck, dass es ein runder Raum ist. Oder als ob einfach in dem Raum so Aufsteller, weißt du, so reingestellt sind, dass es rund wirkt. Hier diese Wand, die sieht ja so aus, als wäre sie so
dahingestellt. Ja, aber ne, das könnte halt tatsächlich durch die Perspektiven da so sein, dass das so wirkt, als ob sie rund ist. Ne?
Ja, wie gut, das kann sein. Ja. Ne? So, und sie sieht es auch im Spiegel, ne?
Genau.
Jetzt haben wir ja gleich diesen Schnitt, diesen Rückschnitt, wo sie dann auch die Stimme hört und sieht.
Und da sehen wir auch schon, dass die ein bisschen anders aussieht wie die anderen, dass die so ein bisschen plastischer ist.
Ja.
Was interessant ist, dass wir das jetzt so sehen, obwohl sie ja gar nicht die gesehen hat, als sie das gesagt hat. Aber
gut, das ist
jetzt, finde ich, auch kein Fehler in dem Sinne.
Nee, würde ich auch nicht sagen.
So, jetzt haben wir die blaue Iris.
Sie lässt sich drehen.
Ja. Aber gut, ist ja auch ein Türknauf. Und auch schön, ne, dass diese aufgemalte Tür eine echte war. Da war ja eine Tür aufgemalt an der Stelle.
Und sie geht auch wieder zu.
Ja. So, jetzt haben wir natürlich, nachdem wir die ganze Zeit die roten Vorhänge gehabt haben, haben wir jetzt die blauen.
Ja, man denkt so, gleich fällt der Vorhang und sie steht auf einer Bühne oder so, ne?
Ja, genau, ne? Ist so ein, also hat natürlich auch so was David Lynch-artiges, ne? Also, beziehungsweise David Lynch hat da natürlich was Argentoiges dem Moment. Und auch schön in dieser Übergang von diesem krassen Blau in diesen grünlichen Raum.
Ja, der aber auch so fast so grün-gelb irgendwie ist, ne?
Ja, ja.
So, wir haben ja gleich auch an der Wand diese vielen unterschiedlichen Schriften, ne?
Na, genau, Hebräisch sehen wir da ja schon.
Genau. Was da drüber ist, kann ich gar nicht genau erkennen.
Ja gut, das soll wohl so altdeutsch sein.
Ja, genau. Ascha habe ich irgendwie gelesen.
Ja, gut, ob das jetzt, vielleicht soll das auch gar keinen Sinn ergeben, das weiß ich gar nicht.
Ja, aber ich glaube, gleich haben wir noch so Okkultum oder irgendwie sowas, meine ich auch. Hier, da, Okkultum.
Inferioria Okkultum, Metamorphosis haben wir da oben. Aber ja, gut, vielleicht sind das auch einfach irgendwelche Wörter. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht das Hebräische groß kontrolliert, was da draufsteht.
Richtig, und auch hier haben wir wieder so eine Rundung. Ne? Das ist ja irgendwie so ein
Apibus.
Ne, runder Flur oder so.
Schön dieser Vorhang mit dem Bild drauf. Oh, man fragt sich, was ist denn das eigentlich für ein langer Gang?
Ja, wo soll der sein? Ne? Also in diesem Gebäude. Also es muss ja ein Riesengebäude eigentlich sein von den ganzen Gängen und Fluren und auch diese unterschiedlichen Probenräume, die wir da so haben.
Und überhaupt dieser große Raum, den wir auch hatten, wo die dann übernachtet haben alle.
Genau, richtig, ja.
So. Jetzt haben wir tatsächlich so ein Spannungselement, wo wir wirklich jetzt wissen wollen, was passiert denn jetzt hier eigentlich?
Ich finde, normalerweise so bei Horrorfilmen sind das ja jetzt so die Momente, wo sich der Film erklärt und wo es kippen kann, ob der Film von der, ne, was war der Horror und so weiter, sich entscheidet. Aber das habe ich hier nicht, also ich weiß nicht genau, was passiert, also.
Brauchen wir das überhaupt wissen? Also offenkundig hören wir ja, dass, Also die scheinen ja hinter drei Todesfällen zu stehen und rufen jetzt den nächsten aus.
Ja.
Also ich sag mal so, das reicht doch eigentlich. Also ich brauche da nicht wissen jetzt, was die da jetzt konkret machen. Offensichtlich rufen sie jetzt diese Helena Marcos. Ich weiß gar nicht, hat man die Frau, die da im Hintergrund sieht, überhaupt schon mal gesehen?
Das habe ich mich auch gefragt. Aber den Jungen, den sehen wir ja hier auch, ne?
Ja, das ist
der Junge.
Ja, ja, klar. Das ist das Kind, was angefangen wurde von dem Hund. So, jetzt sehen wir, dass sie offenkundig irgendwelche Macht über sie schon haben.
Pavel ist auch da, ne?
Ja. So. Und jetzt sehen wir Sandra, die hier als Leiche liegt, was auch nicht so ganz klar ist. Warum liegt sie jetzt als Leiche hier? Wird sie noch geopfert? Oder konnten sie die noch nicht wegbringen? Entsorgen? Kann ja auch sein, ne?
Weil die und sie ist auch genagelt hier mit den Händen, ne?
Ja, ist natürlich auch eine schöne Symbolik. Wobei wir wissen ja später auch, warum sie da festgenagelt ist, ne? Sie steht ja nachher nochmal auf.
Ja, ja, ja.
Und da sehen wir Helena Marcos.
Und das ist jetzt das Feuerzeug.
Wieder, ja. Sie braucht es ja nicht mehr, Sandra.
Nee, stimmt, genau.
So, und das ist ganz interessant, dieses Teil, was wir da sehen.
Dieser Pfau. Strauß oder Pfau, genau, ja.
Und zwar gibt es nämlich, ist nämlich einer der ersten Filme von Argento, der heißt bei uns Die schwarzen Handschuhe, der heißt aber im Original übersetzt Der Vogel mit den Kristallfedern. Und könnte natürlich so, ein kleiner
Verweis
auf sein Erstlingswerk sein. Ah, das sieht auch klasse aus, mit diesem Gelb dann und diese verschiedenen Farben. Jetzt hören wir hier ja Röcheln da.
Und das zittert auch so. Das,
ja, ne? Ne? Also der Pfau sieht auch großartig aus.
Ja, ja, stimmt, ja.
So, jetzt stößt sie den Pfau um und
diese Kugeln.
Das sieht total interessant, ne?
Das ist wie so Bowlingbahn, ne? Hat das,
ja, auch ganz komisch irgendwie, ne? Dass wir jetzt denen folgen. Mhm. Jetzt haben wir im Prinzip das Gegenstück zu dem, was wir am Anfang, nicht am Anfang, was wir in dieser Schlafsaal-Szene gesehen haben. Da hat sie sich ja hingelegt.
Genau, jetzt steht sie auf, ne? Und auch hier dieser komische Pin auf der linken Seite, der sieht ja auch ein bisschen gruselig aus, ne?
Nadel oder was das sein soll. Übrigens, im Original ist das jetzt die Stimme von Daria Nicolodi gewesen. Also da durfte sie wenigstens sich stimmlich noch mitspielen. Trotz der Verletzung.
So, sie hat auch gerade gesagt, dass sie 140 Jahre alt ist, ne?
Ja. Na, und jetzt haben wir... So, und das basiert wohl auf einem Traum von Nicolodi, dass sie geträumt hat mal, dass sie in einem Raum war, der explodierte, und da ist auch ein Panther gewesen, der explodiert ist. Das ist eines der berühmtesten Bilder des Films.
Mit dieser Tür?
Nee, sie mit der,
Nadel
da und wie sie da angsterfüllt davor steht.
Guck mal, man hat gar nicht richtig gesehen, wie die Tür aufgegangen ist, ne? Sondern man hat nur gesehen, wie die Klinke einmal runter und wieder hochging.
Ja.
Und dann kam schon die Hand.
Das finde ich, also das ist auch echt ein unheimliches Momentum, ne?
Ja.
Wenn da die Leiche wieder aufsteht.
Aber sie hat einen guten Einfall eigentlich jetzt, ne?
Ja.
Dadurch, dass diese Umrisse da erkennbar sind.
Gut, da kann man jetzt drüber spekulieren. Das sieht gut aus, wie sie da verschwindet.
Ja.
Da kann man jetzt natürlich drüber spekulieren, ob das so gut gemacht ist mit den Umrissen. Ich schätze mal, heute hätte man das ein bisschen anders gemacht, dass das vielleicht so flirrt, als ob da Glas wäre oder
ja,
so.
Ja, ja.
Aber ist halt technisch vielleicht nicht möglich gewesen anders. Die Schauspielerin von Helena Marcos ist übrigens, steht nicht im Abspann. Und Jessica Harper meinte mal, das wäre eine 90-jährige ehemalige Prostituierte gewesen, die Argento in den Straßen von Rom aufgegabelt hätte.
Aha.
Also, wenn es stimmt, finde ich es irgendwie lustig.
Ja.
Aber, ja. So, und das ist, wie gesagt, das ist eben so ein Traum, den Niccolò die mal hatte, den sie dann irgendwie als Finale da. Das ist auch interessant, ne? Jetzt geht's ja richtig los. Mit der Mar- und da sieht man auch, ne, die anderen sind offenkundig ja so mit Marcos verbunden worden, dass sie jetzt auch sterben. Und dieses ganze Gebäude stürzt offenkundig jetzt zusammen.
Hier kommen diese Risse in die Wände, ne?
Ne, die Sachen explodieren um sie herum. Das war wohl auch nicht so ganz einfach für Jennifer Harper, alles zu drehen. Weil das halt echte kleine Explosionen waren um sie herum. Und die sind halt wirklich neben mir hochgegangen, die Sachen.
Naja gut, und auch wenn die jetzt so wenig Filmmaterial haben, ne, dann kannst du das ja auch jetzt nicht unendlich oft machen.
Ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob sie das auch mit normalem Filmmaterial nicht bloß einmal hätten drehen können.
Ja.
Weil ich meine, das Set geht ja kaputt da.
Das stimmt.
Ist die Frage, die entscheidende Frage ist eher, hat sie gewusst, also ich glaube nämlich, dass sie vielleicht auch vorher gar nicht gewusst hat, was wo jetzt passiert.
Ah, das kann auch gut sein, ne? Was? Aber du weißt ja, Markus, wir haben auch schon Filme geguckt, wo ganze Brücken versehentlich schon mal gesprengt wurden und wieder aufgebaut werden mussten, ne? Also deswegen genau. Man weiß immer nicht. Ja.
Ist auch, übrigens, die Musik hat Argento auch während des Films, während der Dreharbeiten immer wieder laut laufen lassen am Set, um eben
dieses Angst,
dieses Unbehagen besser zu zeigen zu können. Schön auch, ne, wie die Tür noch so eine letzte Barrikade versucht und sie dann da rauskommt. Und sie jetzt merkt sie, dass sie draußen ist und jetzt merkt man die Erleichterung, ne? Wie alles von jetzt komplett alles abgefallen,
genau,
sie ist jetzt glücklich. Also, ne? Und jetzt geht das Ding in Flammen auf. Interessanterweise genau das, was wir ja in der Erzählung vorhin von Udo Kier gehört haben, ne? Dass das Ding mal hoch, dass das Ding mal abgebrannt ist, weil da was schiefgegangen ist. Also vielleicht gab es das schon mal, dass ein, ne? Das könnte man jetzt natürlich als so eine Art pessimistischen Blick werten. Ne? Das hat es schon mal gegeben.
Ja, oder
ja gehört.
Was ja auch vielleicht so ein bisschen deine Analyse mittreffen würde, ist, wenn wir in dieser Zeitlosigkeit bleiben und eben gar nicht so genau erklären können, ob wir überhaupt wissen, ob das jetzt sozusagen wieder passiert oder ob das ist, was passiert.
Ja, ja.
Ne? Also das ist natürlich schon interessant. So, ne?
Also Susie hat das vielleicht jetzt einmal besiegt, aber es kommt vielleicht wieder.
Ja.
Was ja auch vielleicht zu diesem Faschismus-Thema.
Also was mir gut gefällt, ist, dass sie rauskommt. Das Fenster, da sehen wir die Flamme, es brennt und es kommt direkt der Abspann. Also, dass man dann wirklich auch sagt, man geht
der
schnell.
Der kommt sehr abrupt auch, ne?
Ja, genau.
Da
ja.
Eastman Color, da haben wir
genau, ja, okay.
Auch interessant überhaupt, dass der Abspann über das brennende Fenster läuft, ne?
Ja, das stimmt.
Ja.
Jetzt haben wir noch diesen Nachhall, ne?
In diesem, genau, dieses, man weiß auch gar nicht, dieses elektrische
diesen Effekt oder so, ne?
Was das sein soll. Jetzt haben wir
nochmal diesen Restaurationshinweis.
Ja. Ach, guck an, das ist in Deutschland gemacht worden.
Ja. Ja. Cool. Oh ja, das war es eigentlich schon, ne? Also jetzt so gesehen, muss ich sagen, war doch auch wieder kurzweilig eigentlich, ne?
Ja gut, was geht ja, 100 Minuten oder was das waren?
Genau, hatten wir, glaube ich, irgendwie am Anfang gesagt, das ging
Also das ist ja jetzt auch, weil für heutige Verhältnisse ist das ja auch ein kurzer Film.
Nee, genau, stimmt.
Wo so der Durchschnittsblockbuster ja schon immer schon die 2 Stunden knackt heutzutage.
Ja.
Aber ja, vielleicht von dir erstmal jetzt ein paar Abschlussworte.
Ja, total gerne. Also ich muss nach wie vor sagen, dass ich echt aus diesem Film einfach nicht schlau werde. Also auch so für mich. Also ich kann wirklich überhaupt nicht so richtig sagen, ob das ein Wahnsinnsfilm ist oder einfach ein, ja, weiß ich nicht, schlechter Film, würde ich auch nicht sagen. Das passt alles irgendwie nicht. Was ich generell sagen kann, dass er mir jetzt beim Wiedergucken schon mal ein Stückchen besser gefallen hat und ich mich mehr damit arrangieren kann, auch wenn ich nicht wirklich warm werde. Wo ich sozusagen mich am meisten dran störe, ist also das Schauspiel. Das ist irgendwie nicht so ganz meins. Und auch die Schnitte. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass wir hier über einen Film sprechen, der aus dem Jahr 1977 ist und da einfach auch etwas anders noch geschnitten wurde.
Und was dann eben auch noch auf Material geschnitten wurde, das gedreht wurde, das damals eigentlich schon nicht mehr zu kriegen
war. Genau, richtig, das kommt auch hinzu. Was eindeutig die Stärken sind und was ich wirklich hervorheben möchte, sind natürlich die Bilder. Also die sind wirklich Bild für Bild wahnsinnig gut. Und beeindruckend, genauso wie auch natürlich die Musik, die auch einen Wahnsinnsbeitrag dazu leistet, wie da Spannung und so weiter erzeugt wird. Oder auch dieser Gruselmoment oder das, was den Film so ausmacht. Trotzdem bin ich immer noch mit ganz vielen so Fragen, wie ich zu diesem Film stehe, irgendwie behaftet. Da bin ich auch noch nicht so richtig ein ganzes Stück weitergekommen.
Also der Film ist ein Angriff auf die Sinne, ne? Mhm. Was sowohl diese aggressiven Farben, die du so ja gar nicht siehst normalerweise, aber auch natürlich dieser Soundtrack, der absolut irre ist an manchen Stellen, mhm. wo ich mir bis heute gar nicht vorstellen kann, wie die den eigentlich gemacht haben zum Teil. Mhm. Dann diese Handlung, die ja nun, die kann man ja eigentlich relativ schnell zusammenfassen, die Handlung. Ne? Das Mädel kommt dahin, trifft auf diese, deckt da diese Hexenverschwörung auf und kämpft gegen das Böse. Ne? Das ist ja schon fast auch so eine Märchenhandlung.
Genau, sie ist die Neue, ne? Genau. Die sozusagen das zu Ende bringt, was andere vor ihr nicht geschafft haben. Ne?
Ja, genau. Mhm. Also ne, das ist ja eine relativ einfache Handlung, aber ich habe es ja auch schon bei Opera gesagt, bei Argento geht es nicht um diese Handlung. Mhm. Das ist vollkommen wurscht. Es geht um die Bilder, es geht vor allem um die Farben, es geht um das Audiovisuelle und jetzt in dem Film geht es sehr darum, auch Setpieces zusammenzufügen. Mhm. Da reicht mir diese Handlung. Also ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht so tun, als ob jetzt jeder andere Film eine viel bessere Story hat. Mhm. Also ich meine, die Hälfte aller Filme hat so eine einfache Story, mindestens, würde ich
jetzt sagen. Ja, stimmt. Also mir fällt zum Beispiel jetzt gerade auf, wo du sagst, dass ich mir über die Story überhaupt keine Gedanken mache. Also irgendwie merkt man wirklich so, dass die hier gar nicht im Vordergrund steht. Mhm. Und so gesehen.
Aber sie ist jetzt auch nicht so schlecht, dass man jetzt überhaupt.
Nö.
Weil wir eben von den anderen Dingen so beeinflusst sind, dass wir uns keine Gedanken darum machen müssen.
Ja.
Das Schauspiel, ja, sehe ich auch. Ich befürchte, das ist einfach so ein der Zeit geschuldet und dem Ursprungsland das ist so ein italienisches Ding in der Zeit. Mhm. Also das hat damit eher zu tun. Und wie gesagt, Argento ist da jetzt, glaube ich, auch nicht der Beste in dem Bereich. Aber egal. Ne, aber das ist einfach ein absolut heftiges Ding, was du so in der Form ganz selten siehst, was dieses Bild von Giallo auch geprägt hat, obwohl es ja eigentlich gar kein richtiger Giallo ist. Ne? Ist ja eigentlich ein klassischer Horrorfilm. Ne? Giallo ist ja eigentlich so ein Thriller mit einer Krimi-Handlung. Das ist der ja überhaupt nicht. Gleichzeitig ja, weiß man gar nicht, wo der hin will, wo er ist. Was passiert? Wir haben dieses Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film ich das schon mal erwähnt habe, aber ich glaube, den Spruch habe ich auch schon mal gebracht, was ich ja auch immer mag und wer uns öfter hört, der weiß ja auch, dass ich Farben gerne mag. Und ja, es ist ein Meisterwerk. Ich persönlich mag einen anderen Film von Argento lieber, aber es ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Film und über das Remake sprechen wir nächstes Mal.
Ja, super gerne. Markus, vielen Dank. Das war Suspiria von Dario Argento aus dem Jahr 1977 hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Und ja, wir haben die Blu-ray geschaut in der restaurierten Version und da vielleicht auch nochmal kurz mit erwähnt, das ist eine sehr schön gelungene Restauration. Ja, dann sagen wir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.